Breakfast at Castanings ist zwar nicht ganz der passende Titel für Folge 110 von Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga, aber es ist die perfekte Überschrift für den Vorspann. Denn so ging's los an einem sonnigen Sonntagmorgen in Kassel, im Zuhause von Timo Castaning, seiner Freundin Lisa und Hund Henry. Mama Castaning sitzt auch mit am Frühstückstisch, in einem lichtdurchfluteten Erker mit großen Fenstern, hinter denen ein Garten liegt, in dem Eichhörnchen um die Wette toben. Ambiente und Atmosphäre perfekt. Und damit so passend zur Stimmung unseres heutigen Gastes. Denn es ist der Sonntag nach dem Sieg der MT Melsungen gegen die Füchse Berlin. Bester Werfer? Timo Castaning. Nach harten Monaten im Leistungstief ist er zurück. Das Rewe Final Four in Köln, persönlich bereits sein drittes Pokalfinale, war der Turnaround. Das Spiel gegen Berlin, das Ausrufezeichen dahinter. Ehrlich und authentisch, so wie er es immer tut, spricht Timo über die schwierige Zeit, die hinter ihm liegt. Über Fehler der Vergangenheit und besondere Freundschaften im Handball. Freut euch auf den Kapitän der MT Melsungen. Sonntagmorgen und wir sitzen im Hause Castaning, Timo, bei dir in deiner Wohnung hier im Erker. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich hier reingekommen bin, ist wahnsinnig aufgeräumt und ordentlich bei euch. Gehört ihr zu den Menschen, die ich beneide und gleichzeitig eigentlich total doof finde, bei denen es immer sauber ist, also die jederzeit Besuch empfangen können, oder habt ihr eine kleine Session eingelegt, bevor ich heute gekommen bin?
Tatsächlich ist die Mama dieses Wochenende zu Besuch, da haben wir natürlich vorher auch nochmal sauber gemacht, aber generell sind wir, glaube ich, ein sehr, sehr aufgeräumter Haushalt, also du könntest jederzeit vorbeikommen und ich glaube, es wäre immer sehr ordentlich und steril hier.
Wir gucken in einen riesengroßen Garten. Ich bin ein bisschen neidisch angesichts der Fläche, die ihr hier zur Verfügung habt. Was habt ihr geplant mit dieser Außenanlage? Habt ihr schon Ideen?
Ja, es ist immer die Terrasse erstmal genießen und fertigstellen. Und ansonsten bin ich schon ein Fan davon, hoffentlich bald einfach nur einen schönen grünen Rasen von der Terrasse aus betrachten zu können. Also das wäre schon, ganz viel mehr braucht da eigentlich gar nicht rein, außer ein schöner, gepflegter, grüner Rasen.
Variante Wembley Stadion.
Genau, ja.
Sehr gut. Es ist Sonntag, der Sonntag nach dem Sieg der MT Melsungen gegen die Füchse Berlin. Wie geht's denn dir heute Morgen?
Oh, sehr gut. Bisschen kaputt vom Spiel, noch ein bisschen angeschlagen. Aber ansonsten, war ein unglaublich cooles Spiel gestern. Wir haben endlich es geschafft, auch zu Hause einen Großen zu schlagen und das dann auch mit den Füchsen Berlin zu tun. Tut uns als Verein, den Spielern der Mannschaft, den Fans, glaube ich, unheimlich gut. Und deswegen konnten wir das richtig gut genießen gestern.
War das tatsächlich ein Thema bei euch im Vorfeld? So einen großen die Saison wollen wir mindestens noch zu Hause schlagen?
Das nicht mal unbedingt. Wir waren bis dato ja noch ungeschlagen zu Hause. Das wollten wir unbedingt aufrechterhalten. Ich glaube auch in den letzten Wochen, wo wir im Halbfinale beim DHB-Pokal Flensburg geschlagen haben, davor die Woche zu Hause in der Liga gegen Flensburg unentschieden gespielt haben, jetzt die Füchse geschlagen. Die Woche davor den DAB bis dato noch amtierenden Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen auswärts geschlagen. Also waren das schon so Wochen, wo wir uns auch als Mannschaft noch beweisen wollten, okay, wir sind auch am Ende der Saison noch dazu in der Lage, gegen die ganz Großen Paroli zu bieten oder mitzuhalten. Und dementsprechend war das jetzt mit dem Sieg gegen die Füchse Berlin eigentlich nur nochmal so die Endbestätigung für uns. Das, was wir investiert haben, hat sich dann auch ausgezahlt. Und das war ein super schönes Gefühl gestern nach dem Spiel.
Was habt ihr investiert? Also was war das Wichtigste, was diese Mannschaft gebraucht hat, um so zu performen, wie sie in dieser Saison performen?
Ja, ich glaube, das ist ein Mix aus vielen Punkten. Ich glaube, das Wichtigste als Sportler, aber ich glaube, das kennt auch jeder Mensch, ist so eine gewisse Stabilität, dass man an Sachen festhält, einen Glauben entwickelt, wenn man etwas zusammen entwickelt. Und ich glaube, da kann ich für alle sprechen, bei der MT auf einem Weg, wo man diese DNA, diese Struktur, egal ob es jetzt die Spielidee ist, die wir als Team mit dem Trainerteam zusammen entwickelt haben oder auch das Benehmen und Verhalten mit den Fans zusammen abseits des Spielfeldes auch wieder zur Schau zu tragen, glaube ich, waren das viele Entwicklungsfelder, die dieses Jahr zusammengepasst haben. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch jedes Mal wieder, wenn ich ganz offen und ehrlich mit Kai Häfner spreche. Es war auch in den vergangenen Jahren nicht so, dass wir schlechte Spieler hatten oder sonst irgendwas, sondern es war einfach, du hättest die MT auflösen können und jeder Spieler wäre irgendwo bei einem Bundesliga-Verein untergekommen. Aber diese Gesamtstruktur, wir haben nicht so gut gefittet. Das heißt nicht, dass wir in der Kabine uns nicht verstanden haben, sondern vielleicht waren die Spielertypen so, wie sie auf der Platte standen, einfach nicht perfekt zusammengestellt, um das zu erreichen, was vom Verein oder vom Außen auch an und herangetragen wurde. Und das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal, seitdem ich bei der MT Melsungen bin, umsetzen können. Und das ist auch ein schönes Gefühl, dann zu sehen, okay, mit ein, zwei Änderungen, mit Glaube und Festhalten am Plan kann das in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen so die Resonanz oder das Feedback, was wir auch bekommen, das sich über die Saison dann gezeigt hat.
Ja, ist wieder eine schöne Bestätigung dafür, dass das eben auch ganz viel einfach mit Psychologie zu tun hat. Ne? Du brauchst eben Charaktere, die sportlich zusammenpassen, die aber auch irgendwie menschlich zusammenpassen. Und wenn du das hinkriegst, dann entsteht halt eine Einheit, die du sein musst, um sportlich erfolgreich zu sein. Eigentlich so simpel, aber super kompliziert in der Umsetzung.
Absolut. Da sage ich auch jedes Mal, du kannst ja jetzt nicht sowohl auf der Arbeit als auch bei einem Handballverein oder einem Fußballclub sagen, okay, 16 Freunde müsst ihr sein und ab geht's. Sowas entwickelt sich, sowas kommt mit der Zeit oder ist von Anfang an da oder es kommt eben nicht. Da kannst du noch 10-mal in den Kletterpark gehen, da wird keine Einheit raus. Sondern das muss gewollt sein, die Spieler müssen sich verstehen und so ist es mit dem Umfeld auch. Und da würde ich schon sagen, dass wir da auch als Mannschaft richtig gut zusammengewachsen sind, so eine gewisse Akzeptanz und Respekt gegenüber jedes Einzelnen haben, um dann auch mit der Mannschaft performen zu können.
Das Ziel war, in der neuen Saison in der neuen Saison europäisch zu spielen. Das habt ihr quasi so gut wie erreicht durch den Vizepokalsieg. Hast du Angst gehabt, dass so ein Spannungsabfall danach kommt? Weil, also ich frage deswegen, es gab ein paar Stimmen bei euch im Umfeld und tatsächlich auch aus dem Verein heraus, die nach dem Final Four zu mir gesagt haben, boah, dieses Spiel in Mannheim, das wird verdammt schwierig, das verlieren wir wahrscheinlich. Und ich war irgendwie total überrascht, weil ich ihr dachte, nee, war doch ein gutes Wochenende und dann gehst du doch irgendwie mit positivem Gefühl. Aber dieser Spannungsabfall, wenn du dein Ziel, für das du die ganze Saison gekämpft hast, vorzeitig erreichst, wäre ja auch total menschlich und nachvollziehbar gewesen.
Richtig, ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde da auch nicht nur für die MT sprechen, sondern glaube ich für alle Vereine. Wenn du dein Ziel erreichst, dann ist es natürlich so, dass auch eine Menge Druck von dir abfällt, weil du sagst, okay, in der Liga kannst du jetzt befreit aufspielen. Befreit aufspielen kann manchmal sein, dass du dann wirklich befreit aufspielst und Handball spielst und das Training vielleicht noch ein Stück weit mehr wieder genießen kannst, weil es nicht Woche für Woche darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern auch den Handball drumherum wieder mehr zu genießen. Und dann wird es zu den Löwen gefahren und da habe ich aber auch schon gemerkt, das war schon vorm Spiel oder in der Kabine, wir wollten das als Mannschaft uns auch beweisen, wir sind zu Recht da oben mit bei, wir sind noch nicht da, wo die Top 4 sind, da sind wir noch lange nicht, aber wir wollen diesen Spannungsbogen halten, um uns am Ende der Saison vielleicht auch ohne den Pokal sportlich für Europa qualifiziert zu haben. Und das ist, glaube ich, bis heute auch noch in der Mannschaft drin, dass wir weitermachen wollen, aber mit weniger Druck im Nacken. Also das kann ja auch dann den Spielern gut tun, wenn du weißt, okay, wir fahren hin und wir spielen Handball.
Ist aber genau das, was du gerade ansprichst, eben nicht in diesen Spannungsabfall zu gehen, sondern das durchzuziehen bis Saisonende. Vielleicht sogar umso wichtiger, um ich sage mal, diesen positiven Imagegewinn, den die MT-Melsung durchzogen hat in dieser Saison. Und ich finde, das hat sie. Also da plötzlich reden Menschen ganz anders über euch. Um das nicht wieder kaputt zu machen. Weil wenn du jetzt natürlich plötzlich nicht mehr performst und sagst, ach, alles wurscht, wir haben ja unsere Ziele erreicht, bist du natürlich ganz schnell wieder in so einem Image drin, was die MT, glaube ich, lange mit sich rumgetragen hat.
Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, da geht es aber auch hauptsächlich darum, wie verkaufst du dich nach außen. Also ich bin mir sicher, so wie wir innerhalb der Mannschaft miteinander umgehen, hätten wir auch mit einem Tor bei den Löwen verlieren können und hätten gestern unentschieden oder mit einem Tor gegen die Füchse verloren, hätte das für uns nichts geändert. Aber dieser Blick von außen ist ja dann schon auch wieder, okay, die MT, Ziel erreicht und jetzt legt die Söldnertruppe wieder die Füße hoch, ist natürlich ein Image. Und wenn man ganz ehrlich ist, dass uns auch bis heute noch irgendwie angeheftet wird und dementsprechend tut es ja auch gut, wenn du dann solche Spiele gewinnst und zeigst, okay, wir versuchen das wirklich, auch wenn es vorher schon nicht so war, aber wir versuchen das auch auf der Platte zu zeigen, dass die Leute auch von außen sehen, okay, da hat sich was geändert. Also da, sag ich dir ganz ehrlich, stimme ich schon zu.
Ist dir persönlich die Meinung anderer Menschen wichtig? Also tut's dir weh, wenn Menschen Dinge über deine Mannschaft sagen, die in deinen Augen nicht der Wahrheit entsprechen?
Mal mehr, mal weniger. Also ich glaube, dass diese Antwort, ja, mich interessiert es nicht, was andere Menschen über mich denken, für mich persönlich gelogen ist. Natürlich willst du irgendwo als Sportler, aber auch als Mensch immer Feedback bekommen. Ich glaube, dafür mache ich diesen Sport. Du liebst es, vor vollen Arenen zu spielen. Und dementsprechend nimmt man sich ab und zu dann doch was zu Herzen. Vor allem, wenn es falsch begründet ist oder wenn wirklich, sag ich mal so, irgendwie Bullshit von außen kommt, der einfach so nicht stimmt. Und das meinte ich zum Beispiel auch mit dem Söldner-Beispiel. wo ich sage, ja, wir sind alles 16 bezahlte Profis, wie in jedem anderen Verein auch. Also, wenn es keinen Söldner geben würde, ja, dann würde jede Bundesligamannschaft mit 16 Eingewächsen spielen. Und das ist so etwas, wo ich einfach sage, da kann ich einfach bis heute nicht mitgehen. Das ist der Sport, das ist der Job. Und das spielt beides zusammen. Und dass Leute eine gewisse Leidenschaft für diesen Verein oder für einen anderen Verein hegen, ist völlig normal. Aber am Ende ist jeder Verein, was das angeht, selbst gleich aufgestellt. Und manchmal geht einem das näher, manchmal weniger. Ist genauso, wenn du sportlich angezählt wirst oder hochgelobt wirst. Ja, muss man immer so ein bisschen die Mitte finden mit dem, was nimmst du dir zu Herzen und was lässt du einfach hinten dir den Buckel runterrutschen.
Ja, und wahrscheinlich hat es auch immer was so ein bisschen mit der eigenen Verfassung zu tun, ne? Wenn du irgendwie klar mit dir selbst bist, geht es dir wahrscheinlich eher den Buckel runter, als wenn du selber irgendwie gerade so ein bisschen am Hadern und am Zweifeln bist oder die Dinge nicht so laufen, wie sie selber funktionieren.
Völlig
So
normal,
unangreifbarer,
ja.
ja. Wie angreifbar warst du denn die letzten, sagen wir mal, 3, 4 Monate?
Ja, auf jeden Fall angreifbar. Ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, vielleicht die schlechteste Phase meiner Karriere, wo ich trotz, ich muss es auch immer wieder sagen, ich war topfit, ich habe keine körperlichen Beschwerden gehabt. Nach der EM war ich natürlich ziemlich gebrochen, hatte noch 5,5 Kilo abgenommen. Aber das hatte alles nichts damit zu tun, dass ich in den Monaten darauf nicht performt habe. Ich war einfach nicht auf der Höhe, war, ich sag mal, mental vielleicht einfach nicht auf der Ebene, um meine Bestleistung zu erbringen. Und dann bist du natürlich erstmal angenockt, weil du sie auch sagst, okay, du bist ja derselbe Spieler, derselbe Mensch, der vorher auch gut gespielt hat oder eine richtig gute Hinrunde gespielt hat, Bock hatte auf die EM, um dann bei der EM schon nicht für Furore zu sorgen, um dann in der Bundesliga noch schlechter zu spielen. Tat schon extrem weh. Ich glaube, das tut diesem Sportler-Ego, aber auch dem Menschen nie gut, wenn du durch so eine Phase gehst. Muss ich ehrlich sagen, war keine schöne Zeit, aber irgendwann warst du dann aber auch in dem Punkt, wo du gesagt hast, oder so habe ich es mir gesagt, ja, was soll denn noch passieren? Also du musst weitermachen, hab Spaß am Sport, trainier, sei fleißig, halt deine Routinen bei, denn die haben dich ja auch als Spieler gut gemacht. Und dann kam ja zum Glück das Final Four Wochenende, wo dann wieder so ein bisschen dieser Flow kam oder dieses Normalniveau kam. Und das war dann als Sportler, ist mir da schon Stein vom Herzen gefallen.
Kündigt sich sowas in irgendeiner Form an? Also hast du in den Tagen vorm Final Four schon gemerkt, okay, das könnte ein besonderes Wochenende für mich werden? Oder ist es dann einfach so, man trifft den ersten und plötzlich ist das wie so ein Schalter, der umgelegt wird und
Ist ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Also ich bin auch vorher in die Spiele gegangen, habe mich wieder gut vorbereitet, habe noch Videos geguckt, habe mich selbst analysiert, so wie ich es immer mache, nicht zu viel, nicht zu wenig, noch ein Käffchen trinken vorm Spiel und eine Cola und dann geht das los. Und das war auch so ein Beispiel vor dem Lemgo-Spiel. Da habe ich gesagt, so heute ist der Tag und jetzt geht's los und dann spiele ich vielleicht mein schlechtestes Spiel in der Bundesliga. Und da habe ich auch gedacht, ja, heute ist der Tag und dann war es zum Glück beim Final Four der Fall. Der erste Ball ist reingeflogen. Ich hatte so wieder dieses Gefühl, ich bin da und dann war es wieder da, ohne dass ich jetzt groß erklären kann, wie sich das zusammensetzt.
Hast du dir bewusst irgendwie Auszeiten genommen in der Zeit, so Momente geschaffen, wo mal gar kein Handball in deinem Kopf war?
Ja und nein. Ich glaube, dass du, wenn du dich extrem über den Sport definierst, mal Familie, Freunde und Hobbys nebendran mal außen vor gelassen, ist es natürlich für mich der Handballsport, der mich natürlich auch gut gelaunt sein lässt oder weniger gut gelaunt sein lässt, weil wenn du bei deiner Arbeit über Wochen nicht gut bist, dann schlägt sich das natürlich auch auf dein Gemüt wieder. Und man hat das schon versucht, irgendwie mal so ein bisschen außen vor zu lassen und mal abzuschalten, aber es ist ja trotzdem mal gegenwärtig. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann gesagt, komm, es ist das Gefühl, so, du bist jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen von 40% auf 100 kommen, aber bleib dran, da kommt wieder ein Ausreißer, dann bist du bei 60, gehst auf 50, auf 70, auf 60, auf 90 und dann sollte sich das so aufbauen. Und ich glaube, diesen Druck selbst so ein bisschen von sich zu nehmen und ja, nicht von heute auf morgen wieder ne, komplett da zu sein, sondern zu sagen, okay, du steckst in der Krise, das sich erstmal einzugestehen, war für mich erstmal ein wichtiger Schritt, da auch wieder rauszukommen.
Hast du eine Antwort darauf gefunden, was dich in diese Krise geführt hat, oder ist das am Ende eigentlich auch völlig egal?
Ist am Ende, glaube ich, völlig egal, weil sportliche Krisen gehören, glaube ich, bei einem jeden Profi dazu. Bei mir kam sie natürlich zur Unzeit während der EM. Weil ich da noch sagen muss, da hatte ich eigentlich noch ein recht gutes Gefühl. Da hat es mich dann leider gesundheitlich zerschossen. Und danach war ich, glaube ich, so ein bisschen gefrustet, weil die EM für mich persönlich als Sportler nicht so gut lief, wie ich es mir erhofft habe, dadurch vielleicht ein bisschen unsicher wurde. Dann legst du los in der Liga, triffst die ersten ein, zwei Spiele nicht gut, sitzt dann auch mal auf der Bank und dann hast du eine Situation, die du noch nicht so oft in deiner Profikarriere durchlaufen hast und wirst vielleicht mal unsicher. Und ich glaube, das war dann so ein Strudel aus all dem, was dann noch dazugekommen ist von außen und Co., was ich vorher nicht kannte. Und dann musst du damit vielleicht auch erstmal umgehen, dann ist dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein vielleicht nicht ganz so hoch. Und dann stehst du da, wo ich stand und hast dann aber auch gesagt, gut, im Nachhinein sage ich jetzt, ich glaube, ich habe auch daraus wieder Lehren und Erfahrungen gesammelt, wo ich weiß, damit das in Zukunft vielleicht wieder vorkommen kann, aber diese Spanne kleiner wird, weil du sagst, okay, ich war in dieser Situation schon mal. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet, kann das für den weiteren sportlichen Werdegang, aber auch fürs Leben vielleicht sogar gut gewesen sein. Gut ist das nie. Ich sage immer, brauche ich nicht, will ich nicht, will immer performen. Aber so ist das Leben.
Ja, aber ich glaube, es sorgt, also wenn man es einmal überstanden hat, sorgt es ja für so ein Grundvertrauen ins Leben. Und ich finde, dann ist es halt einfacher, es beim nächsten Mal irgendwie einfach als anzunehmen, als Phase, die da halt dazugehört. Und ich finde, wenn du Dinge annimmst, ist es ja schon wieder viel einfacher, auch damit umzugehen.
Richtig, stimme ich dir zu.
So dieses Gefühl von, okay, jetzt gerade ist blöd, aber es wird wieder gut.
Genau. Und ja, in der Zeit habe ich dann auch gesagt, so irgendwann, du musst performen, jetzt musst du mal wieder.
Und das
du musst
falsch.
Mal wieder den Arsch hochfinden. Und das ist dann, irgendwann war es dann aber an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ach, weißt du was, ich spiele einfach Handball, ich mache mein Spiel und ich bin ja gut. Das musst du dir auch immer wieder sagen, manche finden dich besser, manche andere schlechter, aber du findest dich gut, deswegen spielst du Bundesliga, deswegen spielst du Nationalmannschaft und strahl das einfach wieder aus. Bring es auf die Platte, mach dein Ding und alles andere kommt oder kommt nicht. Und ich glaube, das hat mir dann schon wieder irgendwo dann auch so eine gewisse Lockerheit wieder gegeben. Spiel Handball, so wie du es immer gemacht hast.
Michael Eindorf hat gestern zu mir gesagt, weil wir uns auch über diese Phase unterhalten haben, er sagte, es war mir völlig egal in dieser Zeit, wie viele Tore Timo wirft, weil ich gesehen habe, was er darüber hinaus in seiner Rolle für die Mannschaft getan hat. Also quasi, ne, es geht nicht darum, dass er selber die Tore wirft, sondern er macht die anderen besser und sorgt dafür, dass sie die Tore werfen. Fällt dir das schwerer, wenn du selber sportlich nicht die Leistung bringst, die du bringen möchtest? Oder sind das zwei Dinge, die du wunderbar auch trennen kannst?
Ich würde schon sagen, dass ich das gut trennen kann, weil ich auch immer wieder sage, vielleicht hast du als Kapitän oder als einer der wenigen deutschen Spieler, die schon richtig lange in der Bundesliga auch spielen, so eine gewisse Verantwortung auch deinen Mitspielern gegenüber, wo du immer wieder auch sagst, okay, es ist egal, ob es in der Kabine, außerhalb vom Platz, außerhalb von der Sporthalle, aber auch auf der Platte, vielleicht immer noch so ein Stück weit geben kannst. Natürlich ist es so, wenn du da jetzt 3 Monate nicht gut spielst, dass dann dich vielleicht auch mal einer anguckt, wenn du dann sagst, komm, dann guckt dich auch mal einer an und sagt, was willst du Flöte mir denn jetzt erzählen? Das ist der Sport, das ist ganz normal. Aber mir fällt das nicht schwer, weil ich einfach sage, da kann kein Trainer, kein Spieler, kein Mitspieler, kein Gegner was dafür, dass ich mit mir am Struggeln bin. Mhm. Aber ich kann trotzdem versuchen, der Mannschaft das Bestmöglichste, was ich der Mannschaft noch geben kann, mitzugeben.
Mhm. Vier Spiele sind es noch in dieser Saison. Aus jetziger Sicht würdest du sagen, es war eine gute, eine sehr gute, eine zufriedenstellende Saison. Gehen wir mal nach Schulnoten. 1 sehr gut, 2 gut, 3, es war 3 befriedigend, 4 ausreichend. Ich glaube, im Dreier-Vierer-Bereich sind wir nicht.
In der Schule war ich immer nicht so.
Ja, sprechen wir später noch drüber.
Erstmal sind noch 4 Spiele zu spielen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns stabilisiert haben, dass wir auch über einen langen Zeitraum von Verletzungen verschont geblieben worden sind. Wir hatten einen super Start mit 3 Heimspielen, wo wir uns in den Flow gespielt haben. Wo unsere Neuzugänge, die in der Liga vom Spielerprofil vielleicht noch nicht so bekannt waren, auch erstmal Ausrufezeichen setzen konnten. Dann wurden wir, finde ich, so ein bisschen durchleuchtet, ein bisschen geknackt vielleicht auch. Und dann sind wir nicht abgefallen, sondern wir haben uns wieder stabilisiert. Und ich glaube, das war für uns als Mannschaft extrem wichtig zu spüren, dass wir so eine gewisse Stabilität in unser Spiel bekommen. Und dementsprechend würde ich sagen, unabhängig davon, ob es jetzt am Ende ein 4. Platz wird oder der 7., kann man das schon im höheren Bereich einsiedeln. 3+, 2-. Ich hätte gerne den DHB-Pokal gewonnen, dann hätte ich ein 1 mit Sternchen dran gesetzt, weil es mein erster Titel in der Profikarriere gewesen wäre. Aber am Ende sage ich auch, die Top 4 Vereine sind sehr, sehr weit von uns entfernt und wir sind Tabellenführer vom Rest der Liga und dementsprechend, glaube ich, kann man damit schon sehr, sehr gut arbeiten.
War das Final Four ein Comeback, wenn man deine Leistung gestern auch gegen Berlin sieht mit 9 Treffern?
Vom Comeback zu sprechen, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach für mich eine sehr, sehr, sehr schlechte und harte Phase. Mhm. Ich habe das Gefühl...
Die zumindest erstmal jetzt unterbrochen wurde.
Genau, die unterbrochen wurde. 3 normale oder 2 gute und 1 normales Spiel oder je nachdem, kann jeder bewerten, wie er es möchte, ist entweder ein Comeback oder ein kurzes gutes Aufspiel, ne, was man erst wieder durch mehrere Wochen bestätigen muss. Da sage ich, das kann jeder für sich so beurteilen, wie er es braucht. Ich habe aber das Gefühl, ich bin da, ich kann Top-Leistung bringen, ich bin zurück und ich könnte jetzt noch 20 Ligaspiele spielen und wüsste, okay, ich habe den alten Timo Kastening, den ich von mir erwarte, wieder ins Spiel gebracht und dementsprechend kann ich auch entspannt hier sitzen und das auch wieder so sagen.
Nervt es dich, dass du beim nächsten DHB-Lehrgang nicht mehr dabei bist, gerade im Hinblick auf den Sommer, im Hinblick auf Olympia?
Ja, alles andere wäre natürlich gelogen. Ich muss sagen, ich war einmal bei Olympia in Tokio dabei, habe eine EM gespielt, WM gespielt, aber Olympia ist das Größte, ist ein Traum. Ich würde unglaublich gerne mit nach Paris reisen, unabhängig davon, ob sportlich mal, ne, alles dahingestellt, mit Hornke, der ein überragendes Jahr spielt, aber könnte ich noch 10 Sätze zu Tim Hornke sagen, der sich das schon nicht nur seit gestern, sondern vielleicht schon seit 5, 6 Jahren verdient hätte. Das hat nichts mit meiner sportlichen Leistung zu tun.
Ja, absolut, bin ich bei dir.
Sage ich trotzdem, ich will dabei sein. Also, definitiv.
Das war's zur aktuellen Situation. Wir machen eine ganz kurze Pause, Timo, und sprechen dann gleich über deinen Werdegang und deinen Weg in dieser Handballwelt. So, damit starten wir rein in den zweiten Teil. Die Karriere von Timo Kastening, die wir mal versuchen, so ein bisschen nachzuzeichnen. Alles ging los auf einem Bauernhof.
Ja.
Da wurden die handballerischen Grundlagen gelegt.
Ja.
Der Bauernhof deiner Eltern.
Ja, der Bauernhof meiner Eltern. Ich habe ja noch einen 2 Jahre älteren Bruder, den Marius, mit dem ich damals, ich glaube, ich war 4 oder 5, der 6 oder 7, damals schon dann bei uns im Dorfverein angefangen haben, Handball zu spielen. Und auf dem Bauernhof war natürlich immer genug Platz. Wir hatten einmal unsere LKWs drin stehen. Wir machen Futtermittel für Tiere. Mittlerweile, die wir dann da, unsere Mama oder unser Papa uns rausgefahren hat, dann haben wir mit einer Scheune auf dem Betonboden auf Europaletten Handballtore gezeichnet, aufgestellt und losgelegt. Also es war irgendwie recht schnell klar, dass wir beide Handball lieben. Papa hat selbst gespielt. Mama sagt immer, da war ich noch im Maxi-Cosi und bin schon mit in die Halle gekommen. Also ich glaube, die handballerischen Anfänge sind sehr früh gelegt worden, ja.
Also quasi tatsächlich einfach dieses Klassische in die Wiege gelegt. Du warst halt von Anfang an mit dabei und deswegen gab es auch nie eine andere Sportart für dich oder für euch Brüder in eurem Kopf.
Jein, also Mama hat schon auch großen Wert darauf gelegt, dass wir das tun, worauf wir Lust haben. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Schwimmen war, wo ich halb untergegangen bin, Fußball ausprobiert habe, Tennis gespielt habe. Also ich war sogar mal für 2 Wochen im Musikkurs, was aber auch nichts für mich war. Und dass ich dann trotzdem, was magst du als Kind, da wo du Spaß dran hast, wo deine Freunde sind, wo du auch merkst, okay, du bist da vielleicht ganz gut drin, dann macht dir das mehr Spaß als die anderen Sportarten. Und dann haben wir uns auf den Handballsport fokussiert und festgelegt, sagen wir es mal so, weil es uns einfach am meisten Spaß gemacht hat.
Vertiefen wir gleich nochmal. Lass uns kurz über den Bauernhof sprechen. Du hast gesagt, ihr seid jetzt spezialisiert auf Tiernahrung. War das damals schon so, zu deiner Kindheit?
Ja, ich bin nicht mehr richtig mit Tieren groß geworden. Also wir hatten noch Hühner, die wir bis heute haben. Dann aber auch, was sind das mittlerweile, 150 bis 200 vielleicht noch. Hund, Katze, Meerschweinchen. Also, aber nicht mehr Tierhaltung. Mhm. Und hatten uns damals schon auf dem Futtermittelbetrieb mehr oder weniger fokussiert. Also wir sind eine Art der Dienstleister, die mit den LKWs, die eine Futtermaschine hinten auf der Mühle, auf dem LKW aufgebaut haben, fahren wir quasi zu Bauer Heinrich, fahren dort vor Ort, wenn das Getreide gemixt werden muss, um in die Silos dann verfüttert zu werden, fahren wir dann vor Ort, weil nicht jeder eine Futtermühle auf dem Hof hat, um dann das Futter an die Tiere zu verfüttern.
Du sagst wir. Du sagst nicht,
ja.
Du sagst nicht meine Eltern, du sagst wir.
Ja, Familie ist Familie. Auch wenn ich, könnte man meinen Bruder fragen, der mich gerne mal an freien Tagen anruft und fragt, wann ich mal wieder helfe. Auch schon ewig nicht mehr gefahren bin. Muss aber auch sagen, das liegt mir vielleicht jetzt nicht unbedingt im Blut, aber ich habe den LKW-Führerschein, also ich könnte mich jeden Tag auf den Bock setzen und den Job auch ausüben. Aber ich bin da jetzt mittlerweile schon ein bisschen weiter von weg, ja.
Aber dein Bruder ist häufiger oder wohnt noch da in der Nähe?
Ja, der wohnt in Hannover. Und von Hannover brauchst du ungefähr 30, 35 Minuten zu uns aufs Dorf. Und der hat auch Spaß dran, der hilft gerne, immer wenn man Not am Mann ist oder so, dann springt er auch gerne ein und sagt auch, das ist ein Job, wo du am Ende des Tages siehst, was du geschafft hast. Mhm. Und das liebt er und dementsprechend hilft er auch super gerne noch mit.
Okay, also die Leidenschaft für die Landwirtschaft, sage ich mal, die teilt ihr jetzt vielleicht zumindest aktuell nicht mehr zu 100%. Was ihr aber auf jeden Fall teilt, ist die Leidenschaft für den Handball und genau zu dem Thema hat dein Bruder, ich glaube, wir haben seinen Namen noch gar nicht genannt an dieser Stelle, Marius,
genau.
Uns einen kleinen Gruß für dich dagelassen.
Ach ja.
Dann hören wir jetzt mal beide rein.
Ja, Timo, du bist jetzt hier bei den schönen Podcast. Erzähl doch mal, wie das früher bei uns war in der Scheune auf die Europaletten und dadurch, dass du ja immer technisch der Beste warst, dass du immer einstecken musstest, wenn man im Tor war oder wenn man in der Abwehr gestanden hat. Da gab es ja, wo das Tor nicht so hoch war, wurden die einen oder anderen Kopftreffer gezielt geworfen aus Dulleid von mir an dich, wieso, weshalb, warum. Und auch ein paar anderen Freunde, die aus dem Beton schon Fallwürfe geübt haben mit Dreher und Blitzstifte. Erzähl doch mal von unserer guten alten Scheunenzeit in Nieten und ja, viel Spaß.
Also, Kopftreffer, Betonplatten, Prittstifte sind mir hängen geblieben.
Ja, tatsächlich war das ja so gefühlt unser Hauptbestandteil in der Jugend, dass wir haben jeden Tag in der Scheune Handball gespielt. Mhm. Und irgendwann sind wir auch so ein bisschen gewachsen. Und in die Europaletten, die haben wir immer schräg gestellt quasi. Und die sind ging der Kopf dann irgendwann rüber. Und wenn ich dann gegen meinen Bruder geführt habe, zwei Jungs oder wenn dann auch noch zwei Freunde dabei war, haben wir immer zwei gegen zwei gespielt. Und wenn das Spiel dann so gut wie verloren wurde, hatten wir immer diese kleinen gelben Marktkaufbälle aus Plastik.
Mhm, die ganz fiesen.
Ja, und da hat er mir dann sehr gerne mal drei, vier Angriffe mit voller Wucht hintereinander ins Gesicht geschmissen. Und dann gab's Klopperei, wie das so ist als kleine Jungs. Oder als Kind merkst du das gar nicht. Dann ist der eine in die Luft gesprungen, der hat dann den anderen umgesprungen, da bist du mit dem Rücken auf dem Beton gelandet. Und ich glaube, das hat unsere Jugend schon ziemlich geprägt. Also es war schon ziemlich rough, wie es da zugange ging. Und damals hatten wir keinen Zugriff auf Harz. Wir waren damals aber immer in der Kamperhalle in Minden, weil das die kürzeste Verbindung zu dem nächstgelegenen Bundesliga-Club war. Und dann wollten wir auch immer mit Hart spielen, aber dann haben wir uns immer zu Hause den Prittstift genommen, haben den Finger voll mit Prittstift gemacht. Das hat dann aber nur 20 Sekunden geklebt und dann musstest ihr die Hände spucken, damit es wieder klebt. Und dann haben wir da gefühlt jeden Tag einen Prittstift verbraucht. Also das waren so Marktkaufbälle, die haben im Gesicht gezwirbelt, der Betonboden war heftig.
Mhm.
Tat auch richtig schön weh und war eine geniale Zeit.
Nichts hat euch davon abgehalten, trotzdem weiter Handball zu spielen, obwohl die Rahmenbedingungen ganz offensichtlich nicht die besten waren. Also ich glaube, dann kann man wirklich von hundertprozentiger Leidenschaft sprechen.
Ja, definitiv. Die sich dadurch auch entwickelt hat. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass du dann, ja, wir haben uns selbst dann so Pappaufsteller gemacht, wo wir Kamperhalle Minden draufgeschrieben haben, haben uns die da hingehängt und so, da hast du dann dein eigenes kleines Stadion oder Arena geschaffen und das war schon als Kind richtig, richtig cool, weil du den Platz hattest, um das auch so zu leben, nachzuspielen und so. Das hat schon eine Menge Spaß gemacht.
Wer ist der bessere Handballer von euch damals gewesen?
Es war lange Zeit immer mein Bruder.
Okay.
Also ich glaube, dass er vom Talent her, von der Spielauffassung her, ein Spiel zu sehen, er war Rückraum Mitte, war dann auch in einer, oh Gott, was war das, 92er, 93er Nationalmannschaft auch eingeladen und nominiert und ich würde sagen, der talentiertere Handballer war mein Bruder. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr diesen Straßenhandballer, diese Lockerheit, vielleicht auch so ein bisschen mehr, wenn ich das jetzt unter Brüdern vergleiche, so Machermentalität, glaube, hatte ich dann in meinem Blut oder so ein bisschen, böse gesagt, so ein bisschen abgefuckt sein, um es in den Profisport zu schaffen. Mhm. Klar, glaube ich, mir mehr im Blut.
Mhm.
Und ich glaube, das hat sich dann am Ende in dem Profisport auch bezahlt gemacht.
Mhm. Ihr habt in der Scheune gespielt gemeinsam, aber ihr habt doch damals ja schon im Verein gespielt. Bei den Minis hast du angefangen, weil, wie du schon gesagt hast, dein Papa eben auch gespielt hast. Also quasi aufgewachsen in der Handballhalle und dann kam der Weg nach Hannover-Burgdorf, der C-Jugend. Also mit 12, 13 warst du aufs Internat gegangen. Ist dir die Entscheidung schwer gefallen?
Nee, überhaupt nicht. Dadurch, dass mein Bruder dann ja auch schon in Hannover-Burgdorf gespielt hat oder bei der TSV Burgdorf, wollte ich das auch. Ich wollte einfach gerne Handball spielen, viel trainieren. Wenn du einen älteren Bruder hast, findest du die Freunde von ihm auch cool. Willst du in der Halle sein? Willst du bei den Spielen zugucken? Und dementsprechend war das nichts, was mir irgendjemand auferlegt hat oder gesagt hat, jetzt mach den nächsten Schritt, sondern das kam von mir heraus, von innen heraus, dass ich einfach mehr wollte und danach Burgdorf gewechselt bin, ein Jahr später auch aufs Teilzeit, dann aufs Vollzeitinternat in Hannover, auf die Sportschule gegangen bin. Das waren alles Entscheidungen, könnte man auch meine Mutter oder meinen Vater fragen, wo ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich möchte das. Und ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich oder mich und meinen Bruder immer unterstützt haben bei all dem, was wir getan haben. Und die einzige Rücksprache war immer, wenn du das möchtest, tust du das und du trägst die Konsequenzen dafür. Und wenn du das willst, unterstützen wir dich dabei. Und das, wäre das ohne das, glaube ich, auch gar nicht möglich gewesen.
Klingt nach einer ziemlich perfekten Kindheit, die du da gerade beschreibst. Also so einen Background zu haben, zu wissen, man hat diese Sicherheit, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
Ja, definitiv. Also, ich glaube, ohne das wäre es ja vom Dorf auch nicht weggekommen. Kannst dich ja nicht als 13-Jähriger ins Auto setzen und mal kurz losfahren. Also da musst du auch Eltern haben, die sagen, okay, wir wollen die Söhne unterstützen und das haben sie immer getan. Also definitiv.
Was waren die größte Veränderung für dich? Also klar, Dorf und Stadt, logischerweise, das liegt auf der Hand, aber so, was hat es mit dir als junger Mensch gemacht?
Ich glaube, es war schon vielerlei Hinsicht positiv. Ich glaube, dass ich immer ein Mensch war, der sich in anderen Umgebungen sehr schnell zurechtfinden konnte. Neue Freunde gefunden, dann in Burgdorf gespielt, alle hatten so dasselbe Ziel, viel trainieren, viel Spaß haben. Und dementsprechend hat sich für mich da recht wenig geändert, weil ich ja auch noch recht jung war. Ich konnte mich da schnell so dran gewöhnen. Und je mehr trainiert wurde, desto schwieriger wurde es für mich in der Schule hinten raus, wo ich im Nachhinein sagen musste, ja, ein bisschen mehr Schule wäre dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch gut gewesen. Das sage ich bis heute auch Mama. Da hätte ich mir dann auch gewünscht, ja, trag die Konsequenzen selbst, aber vielleicht nochmal so einen kleinen Tritt in den Hintern von der Mutter oder vom Vater hätte ich mir im Nachhinein gewünscht. Aber insgesamt war das eine durchweg positive Zeit.
Und bist nach der 11. Klasse dann runter von der Schule und hast da quasi das Abi nicht zu Ende gemacht.
Genau.
Also da sagst du im Nachhinein, hätte dir so ein bisschen mehr Druck von den Eltern schon nicht geholfen, aber du wärst dankbar dafür gewesen, weil du dieses Abi einfach gerne hättest.
Ja, genau, so im Nachhinein. Meine Mutter sagt, du kannst es ja heute noch nachmachen.
Stimmt,
Ja,
so nett.
hat sie auch recht. Ja, es war damals, ich meine, ich war in der U-Nationalmannschaft, ich habe dann bei den Profis debütiert, war viel unterwegs mit der ersten Mannschaft dann quasi, habe in der zweiten gespielt, habe die A-Jugend noch gespielt, also gefühlt in drei Mannschaften gespielt. War es dann auch zum ersten Mal cool in dem Alter und hast dann gedacht, es läuft dann schon alles. War ich recht selten in der Schule und habe dann die 11. Klasse auch nicht geparkt, wo ich dann auch mit meinen Eltern zu Hause saß und gesagt habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gesagt, ich kein Bock mehr auf Schule. Ich würde es, glaube ich, wahrscheinlich genauso wieder machen. Okay, aber Vollprofi, ne, geht noch nicht. Das machst du auch nicht. Und dann haben wir uns mit dem Verein zusammengesetzt, damals mit Benjamin Chaton, der damals Geschäftsführer bei Hannover Burgdorf war, und haben dann darüber quasi die duale Ausbildung, Sport und Ausbildung bei der Sparkasse Hannover gemacht. Wo ich im Nachhinein auch sagen muss, war eine der besten Entscheidungen. Du hast was Gescheites gelernt. Du hast trotzdem in gewisser Art und Weise deinen Abschluss gemacht. Du hast was in der Tasche, wenn es morgen vorbei wäre mit dem Handball. Heißt nicht, dass man in einem Job arbeiten muss, aber du hast etwas, worauf du aufbauen kannst. Da bin ich im Nachhinein schon sehr glücklich. Aber dieses eine Jahr da durchs Abi durch, das hätte ich schon ganz gern gehabt im Nachhinein.
Ist es dir leichter gefallen, für die Ausbildung zu lernen, weil du hattest ja nicht plötzlich mehr Zeit zur Verfügung als vorher, aber ist es dir leichter gefallen zu lernen, weil du spezifischer gelernt hast, also auf ein bestimmtes Berufsbild hin und eben nicht so allgemein umfassend, wie es in der Schule der Fall ist?
Ja, es gab viele Themen auch in der Schule, die mich einfach nicht berührt haben, wo ich auch vielleicht auch keine Lust drauf hatte, mich damit dann auseinanderzusetzen. Das ist so Punkt eins, das fand ich in der Sparkasse, weil du viele Sachen dann doch auch gelernt hast, die im Leben wichtig sein können, wenn es dreht sich halt nun mal auch vieles ums Geld. Und das muss ich auch sagen, ich hatte schon so ein bisschen Druck, weil ich sage, okay, ich kann jetzt nicht das nächste Ding hier schon wieder abklemmen. Also so den Druck habe ich mir selber gemacht, du musst jetzt auch mal was zu Ende bringen, um dich danach dann auch wirklich auf den Handballsport fokussieren zu können. Und ich glaube, so diese Mischung aus beidem hat es dann am Ende dazu auch gebracht, dass ich das gut durchgezogen habe.
Wie viel Druck hattest du in der Situation, als euer Nachbar Dieter Hecking dich und deinen Bruder heimlich beim Rauchen erwischt hat?
Ja, damals waren Aaron und Jonas, die Söhne von Dieter, ja auch dabei. Damals waren hier die...
Von Dieter Hecking will man nicht dabei erwischt werden, oder? Erzähl's mal ganz ehrlich.
Da braucht er auch nichts sagen. Also da wusstest du, jetzt ist verloren. Damals waren hier die Beyblades ganz toll in und mein Bruder und ich haben so eine Arena gewünscht und Aaron und Jonas glaube ich sogar auch, ich weiß gar nicht. Es war dann alles da gelegt und danach hatten wir, glaube ich, auch mal ein paar Wochen Ruhe miteinander, also Aaron, Jonas, Maris und ich. Aber im Nachhinein eine lustige Story. Haben wir dann mal eine Zigarette ausprobiert. Haben wir damals bei uns hinten am Bauernhof ist noch eine große Wiese Fußball gespielt und der Verlierer musste zum Zigarettenautomaten laufen und die Zigaretten kaufen. Oh Gott, weil damals brauchte es ja noch keine Karte, kein Ausweis.
Genau.
Du konntest ja einfach das Kleingeld reinstecken, hast die Zigaretten gezogen. Und gab einen guten Einlauf und das hat dann auch gesessen.
Wie alt wart ihr da damals?
Ja, jegliche Personen wissen dieses Alter nicht ganz genau. Also es muss irgendwas zwischen 8 und 12 gewesen sein.
Okay.
Also ich sag gerne auch mal, dass es 12 ist.
Ja, einigen wir uns auf 12.
Ja. Oha, ja, ja.
Ja, Horrorvorstellung. Also wirklich, wenn man von jemandem nicht erwischt werden will dabei, dann von Dieter Hecking.
Ja, definitiv. Das würde ich so unterschreiben.
Du bist 2012 dann auch mit der U18-Nationalmannschaft Europameister geworden. Paul Drucks damals mit dabei, Simon Ernst, Yannick Kohlbacher, U20-Europameister dann ebenfalls. Wie wichtig ist es, diese Turniere im Kleinen, also auf Jugendebene erlebt zu haben, um später vor allem mental gewappnet zu sein für die Großen dann im Herrenbereich?
War eine sehr gute Frage. Ich glaube gar
nicht. Also braucht man diese Erfahrung, um...
Ich würde sagen, nein.
Okay.
Aber es schadet, sie nicht erlebt zu haben, weil du schon auch so zum ersten Mal diesen internationalen Flair dann auch spürst und gegen andere Nationen spielst und dich behauptest und dieses Kämpfen um Medaillen irgendwo auch dann richtig kennenlernst, wenn du um Gold spielst. Das waren Erfahrungen, die mir auf jeden Fall geholfen haben. Aber das sage ich auch jedes Mal, wenn ich mich mit Moritz Preuß, mit Tim Sutong unterhalte. Es gibt dann auch so viele, die danach das in die Bundesliga geschafft haben, die diesen Weg nie hatten. Also und die auch dann Nationalspieler werden oder für Top-Vereine spielen. Und ja, also das ist, glaube ich, schön, wenn du es erlebst, weil dort auch viele Freundschaften, du bist in einem richtig guten Alter, um auch mit den Kollegen eine gute Zeit abseits vom Feld zu haben. Da hatten wir auch mal klasse Trainer, die das auch super kontrolliert haben und auch mal eine lange Leine, kurze Leine. Diese Zeit war ja so als angehender Profi vielleicht sogar die schönste Zeit, die du als Handball erleben konntest, weil du einfach noch so komplett unversteift geil darauf warst, Handball zu spielen, zu zeigen, hier kommt der Kastening, der Sutong, der Drucks und du hattest einfach Bock auf diesen Sport, um das mit Gleichgesinnten zu teilen, in anderen Ländern zu reisen und so, was ich damals in der Jugend nie hatte, das dann so zum ersten Mal zu erleben, war schon echt genial.
Ja, man geht irgendwie noch unbelasteter an all die Dinge ran, ne? Und dadurch ergibt sich halt so eine gewisse Leichtigkeit.
Ja, definitiv, ja.
Wer von denen, mit denen du damals Europameister geworden bist, wo hättest du damals schon gesagt, die gehen ihren Weg? Ist da so einen, wo du sagst, das war da, bei dem war es immer klar?
Sagen, ich glaube, unser Jahrgang war schon ziemlich gut.
Ja.
Links außen Kunkel, Ritterbach, dann über Sutong, Drucks, Ernst, Wiede. Ich auf rechts außen, Kritsche Kaller, der dann noch dazu kam, Kreis Preuß, Kohlbacher. Also gefühlt, wenn du dann mit den Jungs gespielt hast im Tor, Jonas Meyer, der damals wahrscheinlich das größte Torhüter-Talent auf der Welt war, zusammen mit Christopher Rudek, der beim BRC spielt, hatten wir schon eine gute Mannschaft. Einer, der damals schon herausgestochen war Fabi Wiede.
Okay.
Weil er schon diesen Touch hatte, um Handball zu spielen. Er war, finde ich, von der Spielauffassung immer besser als alle anderen. Aber auch Simon Ernst vor seinen Verletzungen war outstanding, was den Jugendbereich angeht. Oder Tim Sutong mit 17 Torschützen, König in der zweiten Liga. Also da gab es schon einige Spieler, wo ich im Nachhinein sage, man hätte sehen können, dass da was Gescheites draus wird, sportlich gesehen.
Was ist die größte Herausforderung, bevor wir jetzt gleich zu deinem Bundesliga-Debüt dann auch kommen bei Hannover Burgdorf, was ist die größte Herausforderung auf dieser Schwelle vom Jugendspieler, vom Nachwuchsspieler zum Männerspieler?
Ich kann das immer nur so für mich beurteilen, aber so wie ich das kennengelernt habe, ich war immer gut. Ich war auch nie unglaublich gut.
So einer von vielen.
Ja, aber trotzdem mit einem Touch. Also ich glaube schon, dass ich mich irgendwo abgehoben habe, ohne jetzt krass zu glänzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du zu früh zu gut bist, ist die Fallhöhe als junger Mensch sehr hoch. Das heißt, wenn du da nicht wirklich sortiert bist und echt krass klar im Kopf, um weiter zu trainieren, um zu wissen, okay, wenn ich in der U18 oder in der U20 toll bin, heißt es nicht, dass ich das bei den Senioren auch bin. Und diese Klarheit zu haben, da weiter am Ball zu bleiben, oder auch wenn ich nicht in der U-Nationalmannschaft spiele, sondern vielleicht noch ein, zwei Stufen drunter, da den Mut nicht zu verlieren, okay, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich kann das trotzdem. Es hat mich nur niemand gesehen oder es hat mir nur niemand die Chance gegeben, mich auf diesem Tableau zu zeigen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich Trainingsfleiß, Trainingsfleiß, Trainingsfleiß. Es geht nur darüber. Einer aus 100 schafft es, weil er genug Talent hat, aber der Rest muss trainieren.
Ich hatte die Geschichte gestern mit Finn Lemke, der ja 2008 gesichtet worden ist und da eben, oder quasi nicht gesichtet worden ist, also beim Sichtungslehrgang war, aber eben nicht den bestanden hat und dann eben 8 Jahre später Europameister wird.
Richtig.
Und jetzt selber als Trainer diese Sichtungslehrgänge mit betreut. Und der hat genau dasselbe gesagt wie du, eben sich dann davon auch nicht verunsichern lassen, sondern weiter bei sich bleiben,
ja.
Und hart arbeiten.
Auf jeden Fall. Aber auch, das sage ich auch zu diesen richtig guten Spielern, manchmal hast du dieses Talent. Wenn dir aber jeder Zweite kommt und sagt, wie toll du bist und du bist 17 oder 18, das heißt nicht, dass der Junge nicht sortiert ist, sondern jeder Zweite sagt, ja, der wird's, der ist ja so toll, der ist so gut. Ja, vielleicht machst du da mal einen Schritt weniger und noch einen Schritt und die anderen machen einen Schritt mehr und dann irgendwann fällst du hinten runter. Da sage ich nie, der Junge war nicht klar oder nicht aufgeräumt, sondern das ist manchmal die Situation oder du bist als junger Mensch dafür empfänglich. Und das ist dann manchmal echt schwer.
Mhm. Ja, glaube ich. Bundesliga-Debüt bei Hannover Burgdorf. Gleich unser Thema. Wir springen immer noch mal ganz kurz zurück in diese C-Jugendzeiten, als es alles für dich losging in Hannover. Denn auch aus dieser Zeit hat uns jemand eine Sprachnachricht dagelassen. Und ich sage gleich vorweg, als ich sie das erste Mal gehört habe, habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Warum, erkläre ich gleich. Im Anschluss.
Moin, Timo. Aber wie du weißt, haben wir früher liebend gern gegeneinander trainiert. Da gab es schön was auf dem Moppen. Aber natürlich haben wir noch lieber zusammengespielt. Das durften wir natürlich auch jahrelang zusammen tun. Und ich glaube, viele wissen, dass du enorme Qualitäten auf Rechtsaußen hast. Aber es gibt auch noch unentdeckte Talente von Timo. Und zwar konnte er die unter Beweis stellen beim altehrwürdigen Rasenturnier in Ohndorf. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Wir haben das Ding gewonnen. Und Timo kann ja mal erzählen, auf welcher Position er da aufgetaucht ist. Euch noch ganz viel Spaß und liebe Grüße aus Hannover.
Warum ich mich erschrocken habe, ist, als die Sprachnachricht losging, dachte ich, das ist doch Timo selber. Der hört sich ja an wie du. Der spricht wie du, der hat deine Stimmlage, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist Julius Hinz, einer meiner besten Freunde, dem ich damals zusammengespielt habe. Gibt es auch, glaube ich, noch lustige Fotos von. Du müsstest ihn eigentlich auch noch kennen. Er hat auch damals noch in der Bundesliga bei Hannover gespielt.
Okay.
Und er hatte damals so einen Zopf und ich auch. Ja, die 37 und ich die 73. Genau. Und bis heute ein richtig guter Freund. Damals beim Rasenturnier in Ohndorf, absolut prestigeträchtig bei uns in der Umgebung.
Okay.
Habe ich mich aus gesundheitlichen Gründen lieber provisorisch vorab schon als Torhüter gemeldet, um nicht im Feld zu spielen. Weil Rasenturniere im Handball
bitter
sind gefährlich und meistens gibt es noch äußere Umstände, die auch noch dazukommen.
Die machen es nicht besser, nein.
Die machen es nicht besser und dann habe ich mich fürs Tor entschieden und habe geglänzt. Ja? Also ich glaube, als Handballer hast du dann schon auch eine gute Sicht darauf, wie der Schütze durchaus werfen kann und hat fantastisch funktioniert.
Hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass du deine Position nochmal überdacht hast.
Nee, das nicht. Also ich habe mich früher eher mal als Mittelmann gesehen. Mittlerweile sage ich auf keinen Fall mehr. Also ich könnte es auch nicht mehr. Aber in der Jugend war ich ein guter Mittelmann, habe viel auf der Mitte gespielt. Könntest du mal Bob Hanning nachfragen?
Klär dich.
Weil der hat mich damals auch auf der Mitte entdeckt, als er mich nach Berlin holen wollte.
Okay.
Und aber Torhüter oder Rückkommen ist heute keine Chance mehr.
Warum war Berlin keine Option damals für dich?
Ähm, ja, Ja, ich habe das auch schon mal gesagt, ich war schon auch immer gerne in der Umgebung von meiner Familie und meinen Freunden und hatte trotzdem diesen Leistungssportgedanken. Und ja, wie alt war ich da? 12, 13, 14, als ich da mal, glaube ich, 2 bis 4 Tage in Berlin verbracht habe, war das schon groß. Und ich habe es damals noch nicht gefühlt, von zu Hause wegzugehen. Also für mich war es schon ein Schritt, nach Hannover zu gehen, um dann aber direkt mit 14 nach Berlin zu gehen, niemanden mehr zu haben, wo ich das Gefühl habe, ich bin zu Hause. Habe ich, glaube ich, damals einfach nicht gemittelt. Und deswegen habe ich es auch nicht gemacht.
Würde dich die Großstadt, also jetzt mal weg vom Handballerischen, aber die Großstadt an sich heute reizen?
Ja und nein. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich könnte in der Großstadt leben und wäre trotzdem auf dem Dorf, weil ich einfach wahrscheinlich mich im Umkreis von 500 Metern bewegen würde. Ich sage, egal wo ich bin, ich brauche gute Leute um mich herum, 3, 4 gute Restaurants, eine Bar, ein Kino und Abfahrt. Also ich könnte mich überall wohlfühlen. Ob das jetzt die Großstadt ist oder ein Dorf, ist mir eigentlich wurscht.
Bist du ein Lebemensch?
Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich lebe gerne, ich unternehme gerne Sachen, ich gehe auch gerne mal los, ich fahre gerne zu meiner Familie, also ich bin da immer offen für. Also mit den Jahren habe ich auch gelernt, wann du es machst oder wie du es machen solltest, aber ich finde, das ist keine schlimme Eigenschaft, dazu stehe ich.
Nee, ich auch nicht, so war es auch gar nicht gemeint.
Und auch, ich bin da vielleicht auch wenn ich mich mit vielen älteren Teamkollegen, ist egal, ob es ein Urban Lesiak, mit dem ich in Hannover gespielt habe, Torge Johansen, Fabian Böhm, Kai Hefner, Silvio Heinevetter. Irgendwie, ich bin Handballer, weil ich den Handballsport liebe. Ich habe Bock, in jedem Training 100% zu geben, mich weiterzuentwickeln. Und trotzdem bin ich Mensch. Ich gehe gern mal los. Ich mache auch gern mal Unfug. Und das hat nichts mit dem Handballer Timo Kastening zu tun.
Das eine schließt das andere ja auch
genau
aus.
Und deswegen bin ich super happy, dass es so gekommen ist und ich einfach mein Hobby zum Beruf machen durfte, aber diesen Menschen Timo Kastening immer ausleben kann.
Mhm. Der ist eine tolle Kombination, hört sich schön an. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, aber es ist definitiv der Fall.
Wichtiger Schritt zu diesem, zu dieser Entwicklung, dein Hobby zum Beruf machen zu können, war dann die Saison 2013, 2014. Debüt in der stärksten Liga der Welt mit gerade mal 18 Jahren. Welche Rolle hat der Trainer Christopher Nordmeier damals für dich gespielt? Wie war das, als er dir gesagt hat, du bist dabei? Wie hast du dich gefühlt vor deinem ersten Spiel? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, schwer, muss ich wirklich zugeben. Ich bin, was mein Sportlergedächtnis angeht, nicht unbedingt gut. Ich meine, das war gegen die Füchse Berlin. Ich kann es dir aber ehrlich gesagt nicht richtig beantworten.
Ich bin genauso. Also es gibt so ein paar Flaggschiffe, die hat man im Kopf, ne? So ein paar Top-Ereignisse, aber ich könnte dir auch nicht mehr sagen, bei welchem Spiel ich meinen ersten Einsatz als Journalistin hatte.
Ja.
Obwohl es eigentlich total bedeutend ist, wenn man sich das...
Ja.
Die meisten Menschen würden sich es wahrscheinlich merken,
ja,
aber...
Ich auch.
Also ich kann das nachvollziehen.
Ich kann mich nur an die Beziehung zu Christopher Nordmeier erinnern und die war super. Der hat was in mir gesehen, das sage ich auch immer wieder in allen Gesprächen. Ich hatte tolle Trainer, die immer mit mir arbeiten wollten, die mir eine Bühne geben wollten, die mit mir gearbeitet haben nach dem Training. Ganz egal, ob es Heidmar Felixson, Roy Sanchez, Sven Lakenmacher. Also ich hatte richtig, richtig gute Trainer und Christopher Nordmeier war der Erste, der mir dann auch im Herrenbereich ins Vertrauen gegeben hat und gesagt hat, du schaffst das, du kannst das. Und das war ein tolles Gefühl, wenn du dann als Jungspund dann auf die Platte losgelassen wirst.
Siehst du dich selber irgendwann mal als Trainer?
Ich habe es lange Zeit für mich ausgeschlossen. Mittlerweile sage ich das auch immer gerne, weil der Handballsport mir so viel gibt. Ich habe immer gesagt, ja, du musst dir Gedanken machen, was willst du danach machen, welchen Beruf schlägst du ein, wo machst du 9-to-5 oder wo machst du deinen Working Space und bla bla bla. Mittlerweile sage ich, der Handball gibt mir so viel, dass ich unbedingt und super gerne im Handball danach weiterarbeiten würde. In welcher Funktion auch immer, aber es gibt keine Base, kein familiäreres Umfeld für mich, wo ich mich wohler fühle als im Handball. Ob das dann der Trainerjob sein muss, wo du dann vielleicht nie eine Base haben wirst, wo du zu Hause bist, weil du vielleicht heute da bist, in 2 Jahren da und in 10 Jahren dort, weiß ich nicht, aber ich schließe das nicht aus.
Bleiben wir nochmal beim Trainerthema. Später war dann Carlos Ortega dein Trainer in Spanien.
Ja.
Jetzt eben auch Parondo bei der MT Melsung. Was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Was war das Wichtigste, was du von ihm gelernt hast? Oder welche Weiterentwicklung hast du an dir selber auch gemerkt?
Ja, ein unglaublich großes taktisches Verständnis. Dafür stehen die Spanier auch, glaube ich, generell in dem Trainerwesen. Geht nicht nur mir so, sondern auch allen, die damals noch in der Mannschaft waren. War ja Carlos mit der erste spanische Trainer, der auch etwas sichtbar entwickelt hat und vorangetrieben hat. Wir haben damals richtig tollen Handball gespielt mit den Recken. Und er hat mir in der Abwehr, im Angriff, vom Verhalten, vom Einlaufverhalten, Bälle klauen, so viel mit an die Hand gegeben. Also wirklich, es war der perfekte Trainer zu der Zeit, um den nächsten Step für mich als Spieler zu machen. Also bis heute sage ich Carlos Ortega, absolut wahnsinnig guter Coach.
Spanische Trainer, hast du gerade schon gesagt, taktisch geprägt. Was zeichnet sie darüber hinaus noch aus?
Definitiv diese Akribie, also sowohl Roberto als auch Carlos, wie sie Spiele sezieren können. Also als Beispiel Flensburg, wir hatten gefühlt 2 Wochen, um uns aufs Pokalhalbfinale vorzubereiten, hatten noch das Ligaspiel gegen Flensburg. Es gibt nichts, was dich überrascht, und sie überlassen nichts dem Zufall, was manchmal vielleicht als zu viel gewertet werden könnte, weil der Kopf dann das manchmal gefühlt gar nicht mehr verarbeiten kann. Es ist trotzdem so, dass du immer, wenn du diese Sequenzen sehr, sehr, sehr viel Videostudium, aber immer wieder vorgeführt bekommst, stehst du auf der Platte und hast das Gefühl, schon mal gegen sie gespielt zu haben.
Mhm.
Und das zeichnet, glaube ich, so wie ich die spanischen Coaches auch in der Jugend schon mit Roy Sanchez, der dann ein Stuttgart-Trainer war, wirklich ausgezeichnet hat oder auszeichnet.
Das gibt einer Mannschaft Sicherheit, oder? Wenn du das Gefühl hast, auf alles vorbereitet zu sein.
Genau, also das ist für mich persönlich extrem wichtig, wenn du das Gefühl hast, gut vorbereitet ins Spiel zu gehen, dann hast du das Gefühl, es kann dich nichts überraschen und du kannst dein Spiel spielen.
Kannst dich mehr auf dich selber fokussieren.
Genau, genau. Aber ich finde auch, so wie ich das sehe, gibt es so viele unterschiedliche Traineransätze. Dann siehst du momentan, wie der SC Magdeburg spielt, wo ich finde, sie spielen zu 100% ihr Spiel. Also es gibt aus der Ferne betrachtet, ziehen die ihr Spiel durch, haben diese Qualität, dieses Selbstvertrauen, dieses Konstrukt, SC Magdeburg, die Spielertypen, komplett anders und der weltbeste Verein aktuell. Also das ist, kannst du immer drehen und wenden, wie du willst. Also das ist, es muss passen zu der Mannschaft, sage ich immer. Und ich finde, das passt immer so.
Wenn dir als 12-Jähriger jemand gesagt hätte, dass du mal zum Handballer des Jahres gewählt werden wirst, dann ist das ist passiert Anfang 2020. Was hättest du dem geantwortet?
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Hättest du nicht damals gesagt, klar, wer sonst, wenn nicht
nee.
ich?
Nee, das auf keinen Fall.
Okay.
Hätte ich nicht für möglich gehalten. Als ich damals den Anruf bekommen habe, habe ich mich auch unfassbar gefreut. Wirklich, muss ich sagen, war eine absolute Ehre. Auch wenn ich weiß, dass es ein Corona-Jahr war, wo vielleicht das Jahr nicht so durchgezogen wurde, das weiß ich auch, wo vielleicht nicht das gesamte Jahr dann bewertet wurde.
Ist egal.
Aber im Nachhinein ist mir auch wurscht, war Handballer des Jahres, das ist ein schöner Titel, wo ich auch stolz drauf bin, aber macht dich jetzt nicht als Menschen oder als Sportler aus. Aber es nimmst du super gerne mit, ich habe mich sehr gefreut.
Ich finde immer, dass solche Auszeichnungen ja auch, also klar, es ist eine sportliche Bewertung, aber ich glaube oder würde behaupten, dass schon auch menschliche Aspekte in so eine Wahl mit reinfließen. Also dass es schon auch ein Stück weit eine Sympathiebekundung ist, so gewählt zu werden. Siehst du das auch so?
Na, wenn du das so siehst, sehe ich das.
Ja, habt ihr schön in den Mund gelegt, jetzt die Nummer. Ich bin selber aufgepasst.
Ich sage ja jetzt nicht, ich bin die absolute Sympathieträger, also glaube ich auch nicht, dass es so ist. Aber.
Ja, aber wir haben vorhin ja drüber gesprochen, ist dir die Meinung anderer Menschen wert? Hast du gesagt, oder was ist dir die Meinung anderer Menschen wert? Hast du ja schon gesagt, ich bin nicht frei davon, dass das was mit mir macht, wenn Menschen über mich urteilen. So, wenn jetzt also quasi positiv geurteilt wird, Sympathie ausgesprochen wird, Wertschätzung, macht das ja hoffentlich zumindest auch was mit dir.
Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drüber. Und du freust dich ja auch, so wie ich es gesagt habe, sowohl positives und negatives Feedback macht ja was mit dir. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass vielleicht mein Stern damals dann auch aufging, so mich dann Handball-Deutschland kennengelernt hat. Und wenn du dann so ein Feedback bekommst, dann warst du zu dem Moment schon extrem stolz, dass sich das dann auch so für dich als Person auch widerspiegelt.
Du bist dann den Schritt nach Melsung gegangen, bist gewechselt. Warum?
Eigentlich ganz einfach. Ich war damals in Hannover, als ich mit 18 in die Mannschaft kam, war Hannover noch nicht der Club, der heute ist. sondern ich hatte das große Glück, Jahr für Jahr mich mit dem Verein weiterzuentwickeln, auch als Spieler. Und damals, als dann die Anfrage von der MT kam, habe ich gesagt, gut, ich bin vielleicht noch kein Weltklasse-Spieler, Elsung ist auch noch kein Weltklasse-Verein, aber sie haben die Mittel, um langfristig nach und nach den nächsten Step zu machen, wo ich gesagt habe, damals mit 25 oder 24, das passt zu mir, ich kann auch mit diesem Verein wieder gehen und oder mich weiterentwickeln. Und
gemeinsam wachsen?
Genau, Thema zu gemeinsam sein, weiter wachsen. Plus, wie das als Sportler ist, das Gehalt muss stimmen, das Gesamtpaket muss stimmen. Du musst für dich auch sagen, okay, du siehst, dass du in diesem Verein gut aufgehoben bist. Und dann ist das wie bei jeder anderen Jobentscheidung oder Handballvereinssuchenentscheidung so ein Mix aus. Kann ich mich mit dem Verein identifizieren? Gefällt mir die Struktur, die DNA, das Gehalt, die Laufzeit? Und wenn alle Punkte passen, dann gehst du nach Melsungen. Und das war damals bei mir der Fall.
Und wenn dann auch noch der Nachbar passt, dann ist ja quasi perfekt, oder?
Ja, das war quasi perfekt.
Silvio Heinefelder war es. Ihr habt nebeneinander gewohnt.
Ja, übereinander.
Übereinander?
Ja, einem fünften und ich im ersten.
Welches Verhältnis hattet ihr, als ihr Nachbarn wurdet, und wie hat sich das Verhältnis in der Zeit verändert?
Bevor wir beide nach Melsungen gekommen sind, kannten wir uns, aber gar nicht gut. Also wir hatten wenig Berührungspunkte miteinander. Mhm. Und als wir dann nach Melsungen gekommen sind, haben wir recht schnell gemerkt, das passt. Und daraus ist eine tolle Freundschaft entstanden, wo ich auch den Heine, den ich ja vorher auch nur aus dem Fernsehen kannte, dann auch als Menschen kennenlernen durfte. Und wenn du Heine wirklich mal auch als Menschen kennenlernst, dann weißt du, der Mann passt in die Welt. Und wir haben eine tolle Zeit gehabt. Wirklich, wir haben Kassel super gut kennengelernt. Also nicht nur, wir waren nicht nur in der Wohnung und hatten richtig viel Spaß. Und dementsprechend ist daraus echt eine Freundschaft geworden.
Wie gut kann er kochen?
Sehr, sehr gut. Ja, also egal, ob es Gulasch ist oder Nudelgerichte, hat er selten gemacht. Es gab immer viel Fleisch und da hat er schon ein Auge für gehabt, muss ich sagen. Also kochen kann er.
Und hat der dich dann quasi unter seine Fittiche genommen, damit du hier nicht verhungerst? So habe ich die Geschichte zu
erzählen. Ja, ich war schon eher so Fraktion Essen gehen. Morgens gab es Brot, Mittagstisch und abends Brot. So ganz klassisch, wie auf dem Bauernhof halt gegessen wird.
Genau.
Und
schöne Schnitte.
Ja, genau. Und da hat er mich dann schon, muss ich sagen, auch gerne bekocht. Also habe ich gerne mitgenommen.
Auch Heine hat sich natürlich beteiligt an diesem Podcast und uns eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo Annette, hallo Timo. Ich wurde gefragt, ob ich ein paar lustige Anekdoten zu Timo zu erzählen habe. Natürlich, sehr viele. Aber weiß ich nicht, ob das alles hier in den Rahmen reinpasst. Also kannst durchatmen, Timo, kommt jetzt nichts Schlimmes. Erstmal freue ich mich, dass du jetzt jemanden gefunden hast, mit dem du dich heute Abend auf Augenhöhe unterhalten kannst. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Sorry, Annette. Und dann, ja, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, will ich das Ding jetzt auch wirklich festmachen. Timo, erzähl doch mal bitte, warum es 1-0 für mich steht. Welche zwei Spiele noch folgen und ja, was denn der Wetteinsatz ist. Weil mein Gefühl sagt mir, dass du in den letzten Malen, als ich dich darauf angesprochen habe, immer dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen wolltest. Damit habe ich das jetzt festgemacht, genau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ciao, ciao.
Timo, es steht dir frei, darauf zu reagieren und darauf zu antworten. Du musst es natürlich nicht. Ich habe dein Gesicht.
Das ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nummer. Das weiß eigentlich so gut wie niemand. Ah, ja, wir haben damals, als die Kassel Huskies gegen den EC Bad Nauheim in den Playoffs ausgeschieden sind, den Abend noch in der Eissporthalle verbracht, um am Ende Penaltyschießen gegeneinander zu spielen auf dem Eis. Und da ist dann so eine kleine Wette draus entstanden, dass wir drei Spiele machen, Penaltyschießen beim Eishockey, Elfmeterschießen und Coinflip.
Mhm.
Und der Gewinner daraus darf sich für den anderen ein Tattoo überlegen.
Hey. Ah, das ist bitter.
Hat damals Heine gewonnen und es steht 1-0 für ihn.
Und jetzt hast du ein bisschen Schiss.
Das nächste Spiel wäre Elfmeterschießen beim Fußball.
Mhm.
Boah, und ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Tattoo-Typ.
Mhm. Ja, und vor allem kannst du davon ausgehen, dass Heine sich auch ein richtig beschissenes Motiv überlegen wird für dich.
Ja, das weiß ich auch schon.
ist die Stelle festgelegt? Also kann man es irgendwo verstecken?
Ich meine, so wie wir es gesagt haben, muss es überhalb des Knöchels sein. Das ist dann schon recht, recht schwer. Aber das muss ich, glaube, das weiß so gut wie gar keiner. Also,
ja. Jetzt wissen es alle, oder zumindest die Hörer von Hand aufs Herz. Und,
aber ich habe auch kein Problem damit, die Wette nicht mehr fortzuführen.
Ich wollte, also man muss ja auch nicht alles im Leben durchziehen.
Heino muss ja auch nicht so stolz sein, dass er darauf jetzt beharrt. Ne?
Also genau. Und es gehört ja auch zum Älterwerden dazu, so ein bisschen Altersweisheit. Und dazu gehört eben auch in einem entscheidenden Moment zu sagen, hey, das war eine Schnapsidee, das lassen wir jetzt.
Das war's, genau.
Das fände ich eine sehr reife Entscheidung.
Annette, da kannst du dir auch nochmal greifen und ihm das nochmal nahelegen. Ach, wir gucken mal.
Darauf lässt man sich doch auch nicht ein, Timo. Das ist doch ein Anfängerfehler, ja, solche Deals mit Silvio Alfetta einzulassen.
Überragende Überredungskünste.
Hat er wirklich? Das stimmt.
Ein schwacher Moment von mir. Und ja, ich gesagt, natürlich, ich mach dich kalt, ey. Ich gewinne das Ding hier. Wenn du 1-0 hinten liegst, dann
Wird der Druck größer. Ja. Okay, ich drücke dir tatsächlich von ganzem Herzen die Daumen, dass du irgendwie aus der Nummer rauskommst.
Dankeschön.
Und sich Heine erweichen lässt oder ihr einfach keine Zeit findet, die Challenges weiterzumachen.
So.
Toi.
Danke.
Wir springen ins Jahr 2022. Die erste Verletzung in deinem Leben. Kreuzband und Meniskusriss. Wie bist du damit umgegangen damals?
Ja, dadurch, dass ich in meinem Leben vorher noch nie verletzt war, also weder im Jugendbereich noch dann bei den Senioren, war das dann schon irgendwie einschneidend für mich. Ich habe immer gesagt, ich bin gut aufgestellt, auch ohne den Handball. Ich bin aufgeräumt, sortierter Junge. Ja. Ich mache meine Reha und dann geht das wieder los. Habe in der Zeit aber auch zum ersten Mal wirklich gemerkt, was der Handballsport für mich ausgemacht hat oder wie sehr ich mich auch darüber definiert habe. Obwohl ich immer gesagt habe, ich habe meine Familie, meine Freunde, ich habe eine Base, auf die ich immer zurückgreifen kann. Aber das war schon eine ziemlich harte Zeit für mich, wo ich nicht so richtig wusste, okay, wie ich mit der Verletzung umgehen sollte. Alles, was ich vorher an Wehwehchen hatte, ist von alleine wieder weggegangen. Ich habe in meinem Leben noch nie gerne alleine für mich trainiert. Ich war immer, du kannst mich 10 Stunden in die Halle stecken mit einer Mannschaft und ich trainiere dir 10 Stunden. Aber mich alleine in eine Reha zu begeben, im Kraftraum hart zu arbeiten, laufen zu gehen, war es hart. Ja. Ich habe mir auch immer wieder gesagt, da sind auch schon Millionen andere Menschen, Sportler, auch schon durchgekommen. Aber für mich in der Situation, in der ich war, zu dem Zeitpunkt auch zum ersten Mal dann wirklich alleine gewesen in Kassel, so gefühlt, habe ich mir dann schon auch viele Sachen außerhalb vom Handball gesucht, irgendwie um das so zu kanalisieren. War richtig viel unterwegs. Also ich sage, okay, mittlerweile weiß ich, wann ich wo auch mal den Lebemann, den lebensfrohen Timo mal auspacken kann, wusste ich damals nicht, habe es übertrieben und hat mich dann auch, ich würde sagen, schon auch so ein Stück weit vielleicht auch von meinen Freunden, mein Bruder ist immer so der beste Gesprächspartner, was das angeht, der mich dann auch eines Tages anrief und meinte so, ja, mach so weiter, aber dann bin ich dann vielleicht irgendwann immer noch dein Bruder, aber auf Distanz. Und das war dann so dieser Anruf, der hat mich so extrem berührt, wo ich gesagt habe, was machst du ja eigentlich für einen Müll? Wo ich dann mich schon auch hinterfragt habe, dann kam die Sache mit dem Führerschein dazu, den ich zur selben Zeit dann noch verloren habe, wo ich sage, das war kein Zufall, sondern das war eine Verkettung so von vielen Umständen, die dazu geführt haben, dass ich in der Zeit so ein bisschen die Kontrolle verloren hatte. Ja. Um im Nachhinein aber auch wieder daraus, wie ich es auch jetzt sportlich hatte, zu sagen, die Zeit hat mir so viele Augen geöffnet, ich habe so viele Erfahrungen sammeln dürfen, auch dort habe ich tolle Menschen kennengelernt, in der Reha, auch hier in Kassel oder in Hannover, wo ich im Nachhinein sage, bin ich dankbar für die Zeit, aber ich weiß.
Ich sehe den Sinn dahinter.
Ich weiß meine Gesundheit, mein Job, den Handballsport, meine Familie, meine Freunde noch mehr zu schätzen. Und ich glaube, dass, obwohl ich mich vorher auch immer als aufgeräumt betitelt hätte, dieses mal über sich nachdenken, wie gehst du mit Mitmenschen um und so weiter und so fort, oder rede ich nur, auch dafür gesorgt hat, dass ich mich schon noch deutlich mehr hinterfrage und mal so für deinen Handeln auch Konsequenzen zu tragen, egal in welcher Form auch immer, ob es der Führerschein war oder die Verletzung oder das Reha-Training, sich auch dann mal bewusst vor Augen zu halten. Und dafür war die Zeit unfassbar lehrreich.
Mhm. Führerschein hast du gerade angesprochen. 1,6 Promille waren es damals, mit denen du erwischt worden bist. Und das ist gerade so ein bisschen, also ich habe, wenn ich es richtig interpretiert habe, war es das, was passieren musste, um dich endgültig wachzurütteln?
Ja.
Also in Kombination mit diesem Anruf von Marius?
Ja, genau.
Weil es gibt ja so, man denkt ja immer, man ist unverwundbar und so, hey, mir passiert nichts. Und ich glaube, das ist ja so ein Moment, wo du merkst, ne, scheiße, ich bin eigentlich nur eine ganz kleine Wurst.
Richtig. Und es ist so, man ist eine ganz kleine Wurst. Vor allem auch, so finde ich, auch im Sportbusiness. Es gibt so viele Fälle, wo du morgen weg bist und dann kommt wer anders. Und dann, ob du da gewesen bist oder nicht, das interessiert dann keinen mehr, weil jemand anderes macht es genauso gut.
Ja.
Und umso wichtiger ist es, ja, wie bist du mit dir selber im Reinen? Also wie kannst du damit umgehen? Ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der macht sich da schon irgendwie auch, ob gewollt oder nicht gewollt, schon auch viele Gedanken drüber, wo ich einfach sage, ja, ich habe gedacht, hier, der Kastening, das ist ein Juter, das ist ein Lebemann, der bringt Leistung und dann lief das auch und dann kam die Zeit, wo das dann dir mal vor Gesicht gehalten wurde. Nee, tut's halt eben nicht. Und wenn du nicht gut für dich selber sorgst, wenn du nicht fleißig bist und gut mit deinen Mitmenschen umgehst, dann hat sich das erledigt. So einfach ist das. Und wenn du dann aber gewillt bist, auch an dir zu arbeiten und dich mal zu reflektieren, da hast du ja trotzdem wieder die Chance anzugreifen. Ich hatte das große Glück, dass mein Vertrag noch weitergelaufen ist und so weiter und so fort. Also ich hatte die Chance, auch zurückzukommen. Und da habe ich dann damals auch so für mich erkannt, sieh zu, mach was draus und war auch wieder ein Lerneffekt. Also.
Hat dich diese Verletzung so sehr in deinem festen Umfeld quasi durcheinander gewirbelt, dass du also es klingt ja so ein bisschen so, als wärst du so von deinem Weg, der ja jahrelang klar war, eben abgekommen eine gewisse Zeit lang, indem du die Prioritäten falsch gelegt hast. Weil du plötzlich die Zeit hattest, weil du ja nicht Handball spielen konntest und sie anders füllen wolltest, um nicht zu Hause durchzudrehen, oder weil dich das so durcheinander gebracht hat, dass du nicht anders damit umgehen konntest, als dir solche Ventile zu suchen?
Ja, im Nachhinein finde ich das auch bis heute noch schwer zu beantworten. Mhm. Ich glaube immer, wenn du ein junger Mensch bist und für Sachen empfänglich warst, dann hast du dir da dann deine, ja, ich sag immer so deine, dann warst du empfänglich und bist darauf angesprungen. Mhm. Und so war es bei mir auch. Ich habe gedacht, es passt und ich kriege das schon alles hin und jetzt wird wieder fleißig trainiert, aber ich war nicht bei der Mannschaft, ich hatte keine Bindung so richtig zum Team, weil das Geschäft läuft weiter und du machst deine Reha. Da war ich noch 9 Wochen in Regensburg, in Donaustauf in der Reha, was für mich eine fantastische Zeit war, weil ich da wirklich dann auch für mich trainieren konnte. Ich war in einem guten Umfeld wieder, wo ich gemerkt habe, okay, hier macht's Spaß zu trainieren, hast du Bock? Dann war ich hier in Kassel bei Reha Med, wo auch ein tolles Team war und sich um mich gekümmert wurde. Aber trotzdem war es so, das, worüber ich mich eine lange Zeit extrem definiert habe, auch heute definiere ich mich auch noch als Handballer und als Sportler und das ist mir extrem wichtig. Aber ich habe, glaube ich, damals einfach, war ich mehr Sportler als Mensch. So. Und das hat sich dadurch dann schon verändert.
Sportler und Mensch ist ein ganz gutes Stichwort als Überleitung für die nächste Frage in dem Bereich. Kai Häfner ist letzte Saison quasi gewechselt. Ihr habt über 8 Jahre in einem Team gespielt, Teamkollegen. Es gab auch einen sehr emotionalen Instagram-Post von dir zu dem Thema. Wie war eure Verbindung? Wie würdest du ihn, welche Rolle hat er gespielt oder spielt er heute noch in deinem Leben?
Ja, Kai, er sagte mal zu mir, ich kann die Hälfte meines Gehalts an ihn überweisen, weil er mir die Hälfte aller Tore aufgenäht hatte. Also nein, das ist wirklich ein überragendes Verhältnis.
Cool.
Damals, als er nach Hannover kam, ich glaube, es hat so ein halbes Jahr wirklich gebraucht, weil damals hatte ich noch das Zäpfchen und war ich da 17 oder 18. Mhm. Da hat er gedacht, sagt er mal zu mir, was für ein Spacko läuft da auf der rechten Seite noch mit mir mit. Und dann ist daraus aber wirklich eine richtig, richtig tolle Freundschaft geworden. Mhm. Sportlich und menschlich hat das super gefittet. Also du kommst rechts außen, wenn du dann noch abseits des Feldes super miteinander auskommst, auch schon irgendwo, wo ich sage, ein Stück weit ein Vorbild, was Trainingsfleiß, was Einstellung zum Sport angeht, so wie er mit seiner Familie umgeht, absolut toller Familienpartner und ein überragender Freund. Und da muss ich sagen, ich bin echt glücklich darüber, dass man ja solch tolle Freundschaften im Handballsport oder generell im Sport findet. Und Kai bis heute, wir telefonieren jede Woche oder alle zwei Wochen, tauschen uns aus, diskutieren über Handball, aber auch über alles andere und dementsprechend ein richtig, richtig guter Freund.
Ja, menschliche Verbindungen im Handball, das zieht sich so ein bisschen durch bei dir, denn auch dein Bruder ist ja nicht nur dein Bruder, sondern ihr habt gemeinsam auch zumindest eine gewisse Zeit lang einen Verein geführt, einen Verein geleitet, Hannover Burgwedel, die Dinos.
Die Handball-Dinos.
Wie kam es dazu?
Mein Bruder ist damals nach Großburgwedel gewechselt, um es kurz zu fassen. Er hat auch jahrelang versucht, noch den Sprung in die erste Liga zu schaffen, aber stand sich auch teilweise selbst im Weg. Dann waren Verletzungen da, dann kam er mit dem Trainer nicht aus und so weiter und so fort. Und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich pack's nicht mehr in die erste Liga, ich will zurück nach Hannover, will beruflich auf Fuß fassen. Und dann ist er zu Burgwedel gekommen, hatte dann die Möglichkeit, den Verein quasi zu übernehmen, weil im Vorfeld dann doch einiges passiert ist, das den Verein so auf der Kippe hat stehen lassen. Mhm. Und dann hat er gesagt, er würde das gerne machen, er würde gerne Verantwortung übernehmen. Hat mich gefragt, ob ich mit dabei sein möchte, weil er sagte dann auch damals zu mir, Junge, Handballprofi sein ist einfach, aber vielleicht mal irgendwas zurückzugeben, ist dann auch im Ehrenamt mal möglich, durch die Distanz von Hannover und Kassel. Ich kann immer mal kurz nach Hannover fahren, aber um einen Verein zu führen, musst du eigentlich auch vor Ort sein. Hat mein Bruder das jetzt über einige Jahre ehrenamtlich Dritte Liga, Oberliga quasi alleine gewuppt.
Mhm. Du warst Kassenwart.
Ich war Kassenwart, genau. Mhm. Als Banker ganz gut zu verkaufen.
Passt ganz gut, ja.
Im Prinzip wurde alles durcheinander geschmissen, jeder hat alles gemacht. Aber mein Bruder federführend war da wirklich mit Herzblut dabei. Und jetzt ist es leider so, dass wir zu Ende der Saison den Verein abgeben, weil es auf Dauer, wir sind leider auch ausgegliedert von der TSG, Großburgwedel, dem Stammverein, auf Dauer dann einfach zu vieles, Klinkenputzen, Sponsorengelder, vielleicht auch für Nachhaltigkeit zu sorgen, wenn du merkst, das Ehrenamt wird weniger und du hast immer weniger helfende Hände. Trotzdem hatten wir so viele Unterstützer, die diesen Verein ausgezeichnet haben, aber wenn ich dann an meinen Bruder denke, der noch sehr viele Projekte vor sich hat, ist das einzig Richtige.
Irgendwann wieder denkbar, weil du sagtest ja auch, dem Handball was zurückgeben. Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, als wir drüber gesprochen haben, ob du irgendwann vielleicht Trainer werden könntest. Oder vielleicht später mit eigenen Kindern dann der Co-Trainer bei der E-Jugend.
Ja, definitiv. Also da ist von bis, sage ich immer, ist alles möglich. Also egal in welcher Funktion oder in welcher Rolle, ich sehe mich schon im Handballsport, ja. Mhm.
2023 warst du Mitglied einer legendären Combo, nicht der Harzblut-Combo.
Ja.
Wie kam es denn dazu? Wie ist das passiert?
Ja, da war ich ja noch verletzt gewesen und dann habe ich ja den Co-Kommentator bei Sport Deutschland gemacht zu der Handball-WM und ja, Kretsche kam damals auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte, dabei zu sein bei Mimi, Kretsche, Pommes und ich und ja, war eine mega coole Erfahrung. Da habe ich auch zum ersten Mal dann gelernt, so ein bisschen vor Leuten zu reden oder auch aktiv da mal mit auf der anderen Seite des Feldes zu stehen. War eine richtig coole Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hab eine Zeit lang gebraucht, um mich da mal so reinzufinden. Vor allem, wenn du mit den Kollegen redest, fällt dein Redeanteil tendenziell eher kleiner aus.
Vermutlich.
Und war aber wirklich eine tolle Erfahrung, hat eine Menge Spaß gemacht.
Auch so, ich stelle es mir auch schwierig vor, so seine eigene Rolle in dieser Vierer-Kombo zu finden. Das ist ja, glaube ich, auch nicht einfach, ne?
Ja, auch nicht einfach. Und du bist ja dann trotzdem irgendwo, wärst du gerne bei der WM dabei gewesen und dann bist du da betitelter Experte und sollst dann darüber urteilen, wer was falsch oder richtig macht.
Ist dir schwer gefallen?
Ist mir schwer gefallen, aber eigentlich auch einfach, weil man kann das immer neutral betrachten. Also so sage ich mir das auch als Sportler. Ich weiß, wann ich gut spiele, ich weiß aber auch, wann ich schlecht spiele. Und ich finde, wenn du da dann sitzt, dann kannst du auch sagen, was gut läuft und was schlecht läuft. Und du kannst vielleicht auch mal so ein bisschen Wind aus den Federn nehmen, wenn du weißt, oder Wind aus den Segeln nehmen, wenn du weißt, ja, okay, du hast deine Meinung, aber eigentlich beruht das auch da und darauf. Und dann kannst du da auch
Dinge, die der andere gar nicht weiß.
Genau, so ein bisschen vermitteln. Und die Rolle hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen.
Okay, also was quasi so eine Art Mediator.
Ich glaube schon.
Das Verbindungsstück zwischen der Mannschaft und den Experten von außen.
Ich glaube schon, ob das mir jetzt gut gelungen ist.
Hat Timo für Harmonie gesorgt.
Ja, ich hoffe, aber Ob es so war, müssen wir mal die anderen Kollegen fragen.
Du hattest jetzt zuletzt auch ein Interview mit Joshua Kimmich und eine Challenge mit Gnabry. Das Ganze gesteuert gewesen vom DFB aufgrund dieses besonderen Jahres, Heim-EM im Januar und dann eben jetzt im Sommer die Fußball-EM. Du bist ja auch Bayern-Fan. Was war denn das für ein Tag für dich?
Ach, war ein mega cooler Tag. Ja. Also einfach im Rahmen des DFBs da immer so dabei zu sein beim Media Day, die Jungs mal kennenzulernen. Unsere Media Days sind schon also echt straff getaktet. Mhm. Die Jungs haben noch ein paar mehr Termine zu erledigen. Ja. Deswegen waren die auch auf heißen Kohlen, sag ich mal, unterwegs. Man kennt das selbst. Mhm. Trotzdem haben die Jungs sich noch Zeit genommen. Vor allem mit Serge Gnabry habe ich noch ein bisschen gequatscht und so, war mal cool. Mhm. Die Jungs kennenzulernen, man liest ja auch dann nur viel in den Medien und macht sich sein Bild, was manchmal vielleicht gar nicht so richtig ist oder erscheint, weil manchmal wirst du als Fußball, glaube ich, deutlich mehr als einen Handball in irgendeine Ecke gestellt, aber man kennt den Menschen dahinter gar nicht. Deswegen war das für mich cool, die Leute mal so kennenzulernen und sich ein eigenes Bild machen zu können. Das fand ich wirklich cool, ja, hat Spaß gemacht.
Das heißt, du hattest Vorurteile will ich es nicht nennen, aber ein gewisses Bild im Kopf, das sich dann nicht bestätigt hat vor Ort? Oder einfach eine Idee davon, wie ein Mensch sein könnte und dann stellt man fest,
ja,
der riecht ja ganz anders, als ich dachte. Ja, zum Beispiel, also so Kleinigkeiten.
Erst mal dran geschnüffelt
und Nein, keine Ahnung, er läuft viel schneller, als ich gedacht hätte. Oder man hat ja auch optisch irgendwie eine Idee von,
ja,
wie bewegt sich jemand in bestimmten Situationen, wie ist seine Stimmlage ruhig. So, es ist ja so ein Gesamtpaket.
Ja, aber ich gucke Sport, egal ob es Fußball, Eishockey, wenig Basketball, Hauptsache Fußball oder hauptsächlich Fußball, Eishockey, Tennis und mache mir ein Bild von dem Menschen, so wie er auf dem Platz agiert. Also ich gucke super gerne darauf, es läuft schlecht, welche Körpersprache hat er, es läuft gut, welche Körpersprache, die Mannschaft spielt gut, aber er spielt schlecht, was macht er aus meinen Augen fürs Team? Und da dann mal mit den Leuten zu sprechen, wo ich mein Bild über diese Spieler im Kopf hatte, um dann mal so zu erfragen, mal so ein bisschen zu kommunizieren, so wie siehst du das oder wie siehst du das, um dieses Bild bestätigt zu bekommen.
Wie würdest du in der Situation damit umgehen?
Genau, das fand ich super interessant. Das war eine coole Erfahrung, ja.
Hast du ein sportliches Vorbild? Also gerne auch sportartübergreifend. Gibt es jemanden, wo du sagst, das ist der perfekte Sportler?
Wenn ich eins hatte, war es immer Oliver Kahn. Als ich kleiner Junge war und Olli da habe über den Platz fegen sehen, fand ich das immer beeindruckend, wie ein Mensch, wie ein Sportler für den Erfolg alles aufgeopfert hat. Der hat sich selbst auf dem Platz vergessen, weil er Woche für Woche für den FC Bayern den maximalen Erfolg rausholen wollte. Und das hat mich, glaube ich, auch zu Bayern-Fan werden lassen, weil du Woche für Woche diesen unglaublichen Druck hast, vielleicht nicht der sympathischste Verein bist, aber es immer wieder bestätigst. Mal mehr, mal weniger. Aber damit umzugehen, hat mich immer fasziniert, auch andere Top-Clubs. Aber der FC Bayern, damals hatten wir Premiere, lief immer das Einzelspiel der FC Bayern, dann hatte ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr. Hat mich aber fasziniert und Olli Kahn war so für mich vorneweg.
Was traust du der Mannschaft zu im Sommer bei der Heim-EM?
Von bis ist alles möglich. Ich glaube, dass die Fußballnationalmannschaft auch in den letzten Jahren gesehen hat, welches Potenzial sie haben. Es aber auch nicht ausgeschöpft haben und trotzdem fehlt nicht viel zu diesen Top-Nationen, wenn du diesen Glauben, diesen Flow, diesen Zusammenhalt mit den Fans, jetzt hat man gesehen, was zwei Spiele mit Fußball Deutschland wieder machen kann. Und du siehst ja, wenn du die Mannschaft mal durchgehst, was für Spieler auf welchen Positionen, bei welchen Top-Clubs an Führungsqualitäten auch innehaben, dann hat diese Mannschaft alles dazu, um im Sommer vielleicht sogar Meister zu werden.
Ja.
Und dementsprechend ja, muss aber auch vieles passen, weil ein Titel fällt nicht vom Himmel. Mhm. Und ich glaube, ähnlich wie wir es beim Handball haben, geht es darum zu begeistern. Das Land möchte sehen, dass du dich aufopferst, dass du alles tust, um erfolgreich zu sein, ohne das jetzt an der Platzierung festzumachen. Ich glaube, wir waren alle furchtbar enttäuscht, als wir Vierter wurden, weil wir unser heimliches Ziel so gefühlt nicht erreicht haben. Aber wir haben uns aufgeopfert auf dem Platz. Wir haben vielleicht nicht überragend gespielt, aber wir haben alles reingelegt. Und wenn du das tust, verzeihen dir Leute auch mal eher Fehler.
Genau, solange du alles gibst, schwierig wird es halt dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, du investierst nicht.
Und das kommt dann, wenn wir alles gegeben hätten und wir hätten gegen Österreich mit einem verloren, wären ausgeschieden gewesen. dann hätten die Leute vielleicht auch gesagt, die haben nicht alles gegeben, weil die Platzierung zu schlecht gewesen ist. Also das ist ja, mein Lieblingsbeispiel war Schalke im Abstiegsjahr. Vielleicht haben die alles gegeben, aber waren einfach nicht gut genug. Aber wer sagt bei Mannschaften, die nicht performen, dass sie alles gegeben haben?
Niemand von uns kann rausgucken von außen und versteht, was innerhalb einer Mannschaft
los.
Ihr könnt erklären, sind wir wieder bei dieser Entwicklung der MT-Messung, ihr könnt es erklären, was passiert ist, weil ihr Teil davon seid, von außen drauf zu gucken und zu sagen, das ist eine Söldnertruppe und da funktioniert es nur über Kohle und Charaktere gibt es da auch nicht im Team, ist sehr, sehr einfach, wenn man nicht dabei ist und nicht miterlebt, wie dort Dinge passieren. Dass es nicht optimal gelaufen ist die letzten Jahre, wisst ihr selber. Aber die Gründe dahinter sollte man schon kennen, um Dinge auch bewerten zu können.
Richtig, sehe ich auch so.
So, schönes Schlusswort für diesen zweiten Teil. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir rein in die letzte schnelle Rubrik dieser Ausgabe von Hand aufs Herz, unsere 7 schnellen Fragen. Zurück bei Hand aufs Herz mit Timo Kastening. Wir sitzen immer noch im Erker und schauen nach draußen. Der Himmel ist langsam ein bisschen bewölkt, aber das soll nicht unser Thema sein. Wir gehen rein in die 7 schnellen Fragen und starten mit der Frage, in welchen Klamotten du dich wohler fühlst. Eher im Blaumann oder eher im Anzug?
Boah. Kommt auf den Anlass.
Bauernhof oder Bank ist die Frage.
Bauernhof war schon immer entspannter. Also das auf jeden Fall. Ja. Dann Blaumann habe ich da auch nicht getragen, aber Arbeitskleidung, ja.
Nie wieder kochen oder nie wieder putzen müssen?
Nie wieder kochen müssen.
Putzen machst du schon ganz gerne, ne?
Ja, das ist kein Problem. Also.
Weil's dich entspannt? Oder weil du es magst, Ergebnisse zu sehen? Oder?
Vielleicht auch das. Und weil ich es besser kann als kochen.
Als welches Tier würdest du dich beschreiben? Also dir ist die Frage tatsächlich ja schon mal gestellt worden, wenn ich
ja, was habe ich da genommen?
Krokodil. Ja. Hast du von deiner Mama einen Glücksfinger bekommen? Ja. Ist allerdings ein paar Jahre her. Bist du immer noch ein Krokodil?
Ja, dann bin ich immer noch ein Krokodil.
Warum?
Zuschnappen im richtigen Moment.
Das ist sehr schön. Welches Lied läuft denn aktuell in der Kabine nach einem Sieg?
Hui. Momentan läuft, Gott, oh Gott, wie heißt es denn? Midnight Lady von Lorenz Büffel. Es läuft momentan. Ist neu rausgekommen. Ich glaube, ist Lorenz Büffel, der läuft momentan immer. Ja.
Gibt es viele Diskussionen über die musikalische Gestaltung in der Kabine?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe da einen ganz guten Mix, würde ich sagen.
Bedienst alle.
Ja, wir haben ja auch viele Nationen. Da spiele ich ja jetzt nicht nur deutsche Lieder, sondern da ist vom Balkan bis Brasilien eigentlich alles dabei.
Er lässt dir von jedem einfach seine Top 5 Hits und dann...
Ja, wenn es passt, wenn es mir gefällt.
Aber. Okay, also am Ende muss es schon auch ein stilistisches Gesamtkonzept ergeben.
Ja.
Verstehe.
Ja.
Okay, einfach so einander klatschen ist nicht.
Nee, da gebe ich mir schon zu viel Mühe.
Wir kommen zum Handball-Fantasy-Manager Start 7. Spielst du?
Nicht mehr.
Okay, wen hast du aufgestellt, als du es gespielt hast? Oder wen würdest du jetzt aktuell aufstellen?
Das war in der letzten Saison.
Okay. Wen würdest du jetzt aufstellen?
Den ich jetzt aufstellen würde, oh Gott, gehen wir nach, wonach gehen wir denn? Nach?
Ich zitiere mal deine Mama.
Ja.
Timo, du kannst alle Entscheidungen der Welt treffen, musst nur selbst die Konsequenzen dafür tragen.
Ja gut, rechts außen Don Hans. Also einfach Legende, Inspiration. Immer cool auf dem Feld, auch abseits des Feldes. Jetzt immer verdient zu spielen. Deswegen Hans Lindberg, Rückraum rechts. Das musst du meiner Meinung nach eigentlich den besten Spieler der Welt nehmen. Das ist Matthias Gitzel. Mhm. Absolut zu Recht Welthandballer geworden. Aber da könnte ich genauso gut Kai Häfner nehmen. schwer. Aber man kann ja auch auswechseln. Ne?
Absolut. Brauchst du auch eine zweite 7?
Genau, dann nehmen wir einfach die 3. auf Rückraum Mitte. Boah, ist aber auch echt fies. Könnte ich so
die Frage auch nicht beantworten wollen.
Würde ich schon Erik Balenciaga nehmen. Ich glaube, dass er für den Namen, den er hatte, als er in die Liga gekommen ist und den keiner auf der Rechnung hatte, ist schon 30 Jahre alt. in seinem ersten Jahr in dieser Liga so zu performen und eine Mannschaft, nicht nur was die Quoten oder was die Tore angeht, sondern was das spielerische Element angeht, so zu beleben, finde ich, sollte man auch erwähnen, dass das eine absolut klasse Leistung war oder ist von ihm. Und deswegen würde ich Erik nehmen.
Und ich finde, er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit, weil du hast es gerade gesagt, es ist sein erstes Jahr und du hast so das Gefühl, er macht halt einfach sein...
Ja, der liebt Handball zu spielen. Ja. Du siehst auch, dass er so ja einfach den Handballsport liebt. Der will Handball spielen und alles andere interessiert den nicht. Mhm. Und das ist eine coole Aura, die der hat. Also ist immer gut gelaunt und das passt. Mhm. Das passt.
Ja.
Auf Rückraum links. Ja, musst du eigentlich, wenn ich ihn schon auf der Mitte rausgelassen habe, Felix Klar, finde ich auch, ist mit Gitze zusammen vielleicht der größte Unterschiedsspieler der Liga. Mhm. Ich finde, absolut komplett. So dementsprechend kann dazu auch noch decken. Also ich finde ihn brutal. Aber auch Elly Jönsson, wo ich auch sage, wenn er vielleicht so eine Saison bei einem Top-Club gespielt hätte, hätten alle gesagt, einer der Superstars der Liga. Viele im Mittelblock, Raka, der kann auf der Spitze decken, halb links, Mitte, ist auch ein absolut kompletter Spieler, aber für den Moment würde ich wahrscheinlich Felix Klar nehmen. Mhm. Auf links aus, Gruß an Matze, nehme ich Götze Mbouche.
Blut ist dicker als Wasser.
Ja, hat er sich verdient, absolut. Am Kreis nehme ich Moritz Preuß, einer meiner besten Freunde. Toll, wie er nach seiner Verletzung zurückgekommen ist, spielt auch ein super Jahr in Leipzig, hat sich deswegen für mich auch das verdient, aufgestellt zu werden und im Tor, da nehme ich einen Sille. Muss ich nehmen, sonst kriege ich einen Sack voll.
Das ist eine gute Mischung aus persönlichen, menschlichen Entscheidungen und sportlichen Entscheidungen.
Ja, ja. Gott, im Nachhinein fallen dir wahrscheinlich noch wieder 20 Spiele.
Timo Kastening Allstars.
So.
Wenn du irgendwann mal ein Abschiedsspiel machen solltest, dann sind zumindest schon mal viele dabei gewesen, die da auch wieder auch mitspielen werden.
Ja, wenn es dazu kommen sollte.
Letzte Frage für diesen Podcast und mit einer der wichtigsten Fragen, wie ich finde, weil wir schauen ja auch immer in die Zukunft und überlegen uns, wen hätten wir ganz gerne mal hier. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen? An wen kommen wir nicht dran vorbei? Heine war schon. Musche will nicht.
Matze will nicht.
Können wir auch an der Stelle nochmal Druck aufbauen? Der ist nämlich beim letzten Mal, irgendwer hat mir letzten Abend bei der Matthias Musche empfohlen. Und den haben wir mal angefragt, aber Matze sagt, er mag keine Podcasts, hat er keinen Bock drauf.
Dann Moritz Preuß.
Oh ja.
Ja.
Sehr gut.
Sehr facettenreich.
Ja?
Wirklich interessant, glaube ich, kann das werden.
Okay, darf ich mich zu Recherchezwecken dann nochmal an dich wenden?
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Ich vermute, das könnten Dinge sein, die ich jetzt nicht unbedingt bei Wikipedia finde.
Nee, glaube ich nicht. Dann meldest du dich bei mir.
Machen wir. Timo, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Und genieß die letzten 4 Spiele der Saison.
Vielen Dank.
Und toi, toi, toi für den Sommer, fürs große Ziel Olympia.
Dankeschön. Ciao, ciao.